Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Immer noch keine Formel 1, kein Nachbericht auf den großen Preis von China, aber ihr müsst nicht auf diesen Podcast verzichten. Nein, wir haben heute eine spezielle Ausgabe für euch, auf die ich mich sehr freue und zu der ich ganz besonders erstmal meine Co-Moderatorin Sophie Affeld begrüße. Hallo Sophie.
Hallo Kevin.
Und um dieses Thema abzuarbeiten, brauchen wir wieder einen echten Datenexperten. Und da kann es nur den einzig wahren geben, den von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Kevin Herrmann. Hi Kevin.
Hi zusammen, freut mich wieder mit dabei zu sein.
Das Thema Finanzen in der Formel 1. Die Formel 1 ist ja mittlerweile ein großer Finanzspielplatz eigentlich. Also die Formel 1 ist so profitabel wie nie. Es wird so viel Geld verdient wie noch nie in der Formel 1. Und darüber müssen wir natürlich sprechen, denn da, wo Geld umgesetzt wird, wird auch Geld ausgegeben. Es gibt das Budget Cap, also es darf nur eine gewisse Zahl an Geld ausgegeben werden. Aber wie viel Geld wird überhaupt ausgegeben? Das wollen wir euch heute ein bisschen vorstellen. Und da hat sich Kevin zu Beginn der Saison mal, also muss man wirklich sagen, eine Großrecherche, Kevin, damit auseinandergesetzt, wie die finanzielle Lage in der Formel 1 ist. Vielleicht kannst du mal ganz kurz darüber sprechen, wie es dazu kam. Also warum interessiert sich dieses Thema der Finanzen da so?
Ja, ich war ja schon mal im Podcast dabei vor dem großen Preis von Saudi-Arabien, glaube ich. Und da habe ich das auch schon so ein bisschen erzählt. Ich bin ja eigentlich BWL-Student, habe mit Journalismus eigentlich gar nicht mal so viel zu tun. Und daher kommt so mein Interesse für die finanziellen Themen rund um die Formel 1. Und das hat sich natürlich jetzt nochmal dramatisch erweitert, dieses Feld, seitdem 2021 die Budgetobergrenze eingeführt wurde. Und ja, da gibt es viele interessante Themen, viele Zahlen, über die viele auch, denke ich mal, gar nicht so Bescheid wissen. Und das wollten wir einfach unseren Lesern und jetzt halt im Podcast den Leuten mal ein bisschen näher bringen.
Sophie, so aus deiner Sicht der Dinge, du bist, das wissen ja die meisten, du bist jetzt noch nicht wie so viele hier seit den späten 90ern Fan und hast die ganze große Zeit mitbekommen, obwohl du jetzt gerade ja eigentlich schon diese ganz große Zeit mitbekommst, nämlich die, dass die Formel 1 so beliebt ist wie noch nie, so wertvoll ist wie noch nie und so viele Millionen umsetzt wie noch nie. Wie stehst du zu diesem Thema Finanzen? Interessiert dich das auch generell?
Ja, also an sich interessiert mich das schon. Ich habe auch alle Artikel von Kevin dazu gelesen, vorbildlich. An sich, also wirklich ein interessantes Thema, andererseits aber auch irgendwie wahnsinnig immer, finde ich, wenn man drüber nachdenkt. Klar, Fußball beispielsweise ist dann nochmal auf einem ganz anderen Niveau, aber auch in der Formel 1, das ist ja eben schon gesagt, wird wirklich wahnsinnig viel Geld verdient und umgesetzt. Egal, ob wir jetzt auf die Streckenbetreiber schauen, die ihre Gebühren abgeben müssen, ob wir aufs Budget Cap schauen, ob wir auf TV-Gelder schauen, ob wir auf Kosten für ein neues Team schauen. Also wirklich überall ist Geld irgendwie involviert in der Formel 1. Und ja, von daher freue ich mich, dass auch wir beide, Kevin, noch ein bisschen was lernen können heute hoffentlich.
Ja, genau. Also deswegen sind wir auch so ein bisschen hier, muss ich sagen. Ich möchte noch mehr dazu lernen. Das ist im Grunde der Anspruch auch gewesen, den ich Kevin vermittelt habe. Also er ist heute dafür verantwortlich, dass ihr zu Hause was lernt und dass wir hier was lernen. Aber ich denke, das werden wir schaffen. Denn ich finde, was Kevin sehr gut macht, das möchte ich an dieser Stelle auch einfach mal sagen, das fällt mir auch bei den Datenanalysen auf, die wir in den Livestreams immer machen. Ich finde, du hast das Talent, diese Sachen sehr verständlich zu erklären. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es eben sehr komplex ist. Und ich glaube, oder vielleicht kannst du das erstmal aus deiner Warte sagen, als du dich an dieses Finanzthema rangewagt hast, ist dieses Thema genauso komplex wie die grundsätzlichen Daten der Formel 1, die wir so sportlich erheben?
Ich glaube tatsächlich, das Thema Finanzen ist noch ein bisschen komplexer, wenn ich ehrlich bin, weil es da natürlich auch viel mehr um rechtliche Sachen auch geht, von denen ich selbst auch nicht so viel Ahnung habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wer das Finanzreglement zum Beispiel mal durchlesen will, hat, glaube ich, 60 Seiten oder so. Also da merkt man schon, wie komplex das Ganze ist. Also ja, deswegen das Thema Finanzen vielleicht noch etwas schwieriger, da durchzublicken, weil man da, glaube ich, auch erstmal ein Grundverständnis so braucht von Wirtschaft oder Volkswirtschaft im Allgemeinen. Und ja, das dann für jetzt, sage ich mal, die Normalen nicht so ganz leicht verständlich.
Dann beginnen wir aber doch mal mit der finanziellen Lage der Teams. Das ist ja erstmal, glaube ich, mit das Wichtigste eigentlich. Wir kommen noch im Verlauf der Sendung auf die finanzielle Lage des Sports, also der Serie Formel 1 zu sprechen. Aber wo ist jetzt, also erstmal, wie findest du die Daten? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil das ist ja jetzt, glaube ich, nichts, was sind die Daten für alle zugänglich? Das ist ja erstmal eine wichtige Frage.
Im Prinzip ja, also die meisten Daten kommen von Companies House. Das ist einfach ein Portal, was das britische Handelsregister führt. Und da sind einfach alle Unternehmen, die in Großbritannien einen Sitz haben, dazu verpflichtet, ihre Finanzkennzahlen offenzulegen. Und da kann man halt reinschauen, was machen die für Einnahmen, wie viel Umsatz, Kosten, ja, was sind so die bestbezahlten Mitarbeiter, wie viel verdienen die im Jahr. Und das ist tatsächlich frei zugänglich. Bei so Teams wie Sauber und Ferrari ist das Ganze dann ein bisschen schwieriger. Da ist bei uns da auch die Datenlage etwas dünner, weil Ferrari mit Sitz in Italien und Sauber mit Sitz in der Schweiz, die sind da nicht verpflichtet, logischerweise bei Companies House, was ja britisch ist, die Daten offen zu legen. Deswegen sind, sind wir bei diesen Werten ein bisschen vorsichtiger.
Okay, dann lass uns mal generell auf die Rangliste schauen. Also wie sieht die Budgetrangliste in der Formel 1 für die Saison 2023 aus?
Ja, wie schon im vergangenen Jahr wird auch Red Bull dieses Jahr wieder das meiste Geld ausgeben. $400 Millionen sind das ungefähr, gemessen an den Daten, die wir aus den vergangenen Jahren haben. Wir haben ja diese Budgetobergrenze, die bei $153,8 Millionen liegt aktuell für dieses Jahr. Da fragt man sich natürlich schon, wie das geht. Es gibt einfach so unfassbar viele Ausnahmen im finanziellen Reglement. Zudem muss man dazu sagen, das, was in den Bilanzen da tatsächlich aufgeschrieben wird, die Kosten, da sind auch viele Kosten dabei, die vielleicht auch gar nicht so richtig was mit der Formel 1 zu tun haben, sondern eher mit anderen Geschäften. Ja, aber trotzdem, die Top-Teams geben immer noch sehr viel aus. Nach Red Bull kommt dann auf Platz 2 Mercedes mit $380 Millionen, dann Ferrari, ziemlich ähnlich, $375 Millionen, unseren Hochrechnungen zufolge. Und danach gibt es dann schon so eine kleine Lücke zu den Mittelfeldteams. Als nächstes haben wir dann McLaren auf Platz 4, $320 Millionen. Eigentlich auch noch relativ viel, muss man sagen. Dafür, dass das Team besonders in dieser Saison so schwach performt, also nur 60 Millionen weniger als Mercedes. Und das liegt vor allem, würde ich mal vermuten, an den Fahrergehältern, die bei Mercedes einfach viel höher sind. Dann haben wir auf Platz 5 Aston Martin, $260 Millionen. Dann Alpine, $270 Millionen. Williams, $200 Millionen. Alfa Tauri, $175 Millionen. Alfa Romeo, $170 Millionen. Wie gesagt, bei Alfa Romeo, Sauber und Ferrari ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und bei Haas, $150 Millionen.
Das ist interessant. Also ich hätte gedacht, Aston Martin hätte mehr investiert.
Na, tatsächlich nicht. Also man muss ja bedenken, als das Team von Lawrence Stroll übernommen wurde 2018, davor das Team Force India oder Racing Point hat immer so zwischen $90 und $120 Millionen ausgegeben. Und was Lawrence Stroll da jetzt schon in den wenigen Jahren geschafft hat, ich meine, das Budget ist jetzt mehr als verdoppelt, wenn man das mal vergleicht, ist es schon ziemlich viel. Man muss auch sagen, Aston Martin hat auch weniger Mitarbeiter als jetzt die Top-Teams. Im Vergleich zu Mercedes sogar nur die Hälfte. Das spielt dann natürlich auch mal mit so ein bisschen rein. Aber zu den Mitarbeitern, glaube ich, kommen wir ja nachher noch.
Es ist, finde ich, auch ganz speziell mal zu betrachten. Und das würde mich mal interessieren, wieso deine Sicht der Dinge ist. Merkt man einen Unterschied darum, welche Sponsoren so Teams haben, sag ich mal? Also macht das einen großen Unterschied, wenn du einen großen Sponsorenstamm hast oder einen kleinen Sponsorenstamm, wie viel du an Budget auch investieren kannst so?
Sponsoren machen natürlich immer einen riesen Unterschied. Man kann es gerade bei Haas auch sehen mit dem Titelsponsoring durch MoneyGram. Das soll pro Jahr 20 Millionen bringen. Für 3 Jahre abgeschlossen der Vertrag. Günther Steiner hat da schon euphorisch verkündet vor der Saison, dass man jetzt an der Budgetobergrenze endlich operieren kann. Aber der größte Unterschied macht einfach, habe ich einen Konzern im Hintergrund, der den ganzen Laden finanziert, wie das halt bei Red Bull, Mercedes, Ferrari der Fall ist, oder bin ich halt eher so ein Independent-Team, was alles selbst machen muss. Und natürlich auch die Geschäftsmodelle spielen da mit rein. Die Werksteams, die haben natürlich noch die ganze Sache mit den Motoren. Muss man mal noch dazu sagen, die Budgets, die ich gerade genannt habe, sind alle ohne Motorenabteilung. Also wenn wir die noch dazu nehmen, dann würden wir dabei Red Bull, Mercedes, Ferrari sehr wahrscheinlich über $500 Millionen landen. Aber zum Beispiel Haas und Alfa Tauri, die kaufen sehr viele Teile extern ein und da braucht man natürlich weniger Mitarbeiter. Bei Alfa Tauri sind es ja nur so 350, Haas 250 und deswegen hat man da auch weniger Kosten. Deswegen und logischerweise braucht man auch weniger Budget.
Wie viele Mitarbeiter hat denn der Rest des Feldes so?
Ja, das haben wir ebenfalls rausgesucht mit Companies House. Bei der Mitarbeiterrangliste, also bei Budget war Red Bull vorne, Mitarbeiter tatsächlich Mercedes. Wenn wir jetzt die Motorenabteilung wieder rauslassen, haben wir bei Mercedes ziemlich genau 1000 Leute. Also 2021 waren es genau gesagt 1004. Auf Platz 2, jetzt wird es ziemlich überraschend, Alpine mit knapp 900, also wir glauben so 875 Mitarbeiter. Dann McLaren 850. Dann Ferrari 800, also ja, man sieht schon die eigentlichen Top-Teams, Ferrari, Red Bull kommen hier erstmal nicht in den Top 3. Danach Ferrari kommt sogar Williams 750, dann erst Red Bull 735 und jetzt kommt die relativ große Lücke, Aston Martin 500, Alfa Romeo ebenfalls ungefähr 500, Alfa Tauri 350 und Haas 250.
Kann man daraus dann irgendwie auch Rückschlüsse ziehen auf die Gehälter der Mitarbeiter? Also ich finde es jetzt schon auffällig, dass, du hast ja gesagt, Red Bull, die haben die meisten Ausgaben, haben aber im Verhältnis zu den anderen Top-Teams eigentlich eher weniger Mitarbeiter. Und Alpine jetzt beispielsweise, die hatten eigentlich ja relativ viele Mitarbeiter, geben aber eher wenig aus. Kann man daraus dann schließen, quasi, dass Alpine oder die Mitarbeiter bei Alpine eher weniger kriegen und die bei Red Bull eher mehr? Oder ist das zu einfach gedacht?
Das ist tatsächlich absolut richtig. Man kann tatsächlich auch die Gehaltskosten, die werden aufgelistet bei Companies House, also unter dem Punkt Remuneration, da kann man das genau rauslesen. Wir wissen die genauen Zahlen, wie viele Mitarbeiter die Teams haben. Und bei was die Gehälter angeht, ist Red Bull ganz vorne dabei. Wenn wir wieder die Motorenabteilung rausnehmen, kriegt ein durchschnittlicher Red Bull-Mitarbeiter $174.000 im Jahr. Man muss natürlich sagen, bei diesen Schnitten, es können natürlich Topverdiener sein, die das mit nach oben ziehen. Also wenn da jetzt ein Verstappen in den Schnitt mit drin ist, der 50 Millionen im Jahr kriegt, ja, der normale Red Bull-Mitarbeiter wird dann logischerweise vielleicht nicht 174.000 kriegen, sondern einfach der Schnitt wird nach oben getrieben. Auf Platz 2 haben wir dann Mercedes, 134.000, also 40.000 weniger im Schnitt. Und das erklärt dann auch, warum Red Bull 300 Mitarbeiter weniger hat oder warum sich das Mercedes leisten kann, 300 mehr zu haben. So ist es besser formuliert. Dann Aston Martin, $133.000, McLaren, $126.000, dann Alfa Tauri, $120.000 und dann jetzt wird es wieder, ja, gibt es eine kleine Lücke, Williams Alpine ungefähr nur $90.000, also auch interessant, das bestätigt deine Theorie so ein bisschen, Sophie, Alpine viele Mitarbeiter, aber ja, das Gehalt eher niedrig, kann natürlich auch mit daran liegen, dass man so sehr viel auf Teilzeitmodelle setzt oder jetzt zum Beispiel, sage ich mal, Studenten, die das Teamradio abhören, die zählen da vielleicht auch mit rein. Das drückt natürlich den Schnitt so ein bisschen und erhöht die Mitarbeiterzahl. Ja, und dann Haas 90.000 und von Ferrari und Sauber haben wir da keine Daten.
Das ist ganz interessant, weil als wir bei Alpine waren, für Kevin allein bei Alpine, haben sie auch darüber gesprochen, dass sie sehr viele Freiwillige haben, wie du schon richtig gesagt hast, dieses Teamradio abhören und auch viel mit Leiharbeiterfirmen zusammenarbeiten. Also es ist in der Formel 1 wohl auch ein sehr nettes Modell, dass man für die heißen Zeiten im Sommer zum Beispiel nochmal nachschiebt mit Leiharbeiterfirmen, die dann quasi mit einsteigen. Das sind die Normalmitarbeiter. Kannst du uns nochmal ganz kurz erklären, wie das quasi auch läuft mit dem Budget Cap und diesen drei Top-Verdienern? Also und warum da nicht die Fahrer mit einbezogen sind und was das wiederum bedeutet für zum Beispiel das Gehalt der Teambosse, weil die werden doch bei jedem Team vermutlich in diesen Top-3-Mitarbeitern sein, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also das finanzielle Reglement gewährt unzählige Ausnahmen. Das ist auch der Grund, warum die Budgets weiterhin noch so hoch sind. Da sind auch Hotelkosten, die nicht mit drin sind, Reisekosten, Catering an der Strecke ist nicht mit drin und so weiter, Marketingkosten. Die Top-3-Verdiener die Top-3-Mitarbeiter, das würde ich jetzt einfach mal vermuten, ist meistens der Teamchef einfach, dann vielleicht noch der Technikchef und dann noch ein hochrangiger Ingenieur, wie vielleicht bei Red Bull Adrian Newey oder so. Die sind da rausgenommen. Dazu noch separat die Fahrer, die auch rausgenommen sind. Ja, warum man das Ganze gemacht hat? Ja, ich denke einfach, um den Top-Teams da gewissermaßen entgegenzukommen, weil für die das natürlich schon eine Herkulesaufgabe war, von diesen Budgets von 500, 600 Millionen dann jetzt auf das Budget-Cap runterzukommen.
Kannst du es benennen? Also was das so, was so Gehalt von Teambossen und sowas angeht? Also sind die auch bekannt?
Die sind tatsächlich auch bekannt. Ich habe das vorhin schon erwähnt. In den Bilanzen steht da Highest Paid Director. Es steht nicht genau der Name da, aber am Anfang der Bilanzaufstellung werden auch immer die Directors namentlich genannt. Und da kann man sich dann schon so ein bisschen raussuchen, wer das dann ist. Was das Grundgehalt angeht, ist tatsächlich Christian Horner, der bestverdienste Teamchef. Der kassiert $11.2 Millionen pro Jahr. Danach, oder knapp dahinter, Zak Brown $11 Millionen von McLaren. Dann kommt erst Toto Wolff von Mercedes, $8.5 Millionen. Da muss man aber sagen, bei Toto Wolff, das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Eigentlich ist er ganz klar der bestverdienste Teamchef, weil er ist auch Eigentümer an Mercedes. Also das heißt, ihm gehört ein Drittel, genauso wie dem Mercedes-Benz-Konzern und auch dem Hauptsponsor Ineos. Das heißt, wenn Dividenden ausgeschüttet werden, dann kassiert Toto Wolff natürlich auch ein Drittel davon. Und das war zum Beispiel 2021 der Fall. Da hat Mercedes eine Dividende ausgeschüttet von 68,5 Millionen Dollar. Davon hat Toto Wolff umgerechnet 23 Millionen bekommen. Das heißt, in dem Jahr hat er über 30 Millionen Dollar verdient und wäre damit klar vorne. Zudem, dadurch, dass er Eigentümer ist, profitiert er natürlich auch daran, dass der Wert der Formel-1-Teams aktuell immer weiter steigt. Ja, und seine Anteile sind da jetzt mittlerweile schon weit über 350 Millionen Dollar wert. Ja, dann haben wir noch Daten.
Die Meldung, dass er jetzt Sportmilliardär geworden ist, oder? Bei Toto Wolff, meine ich, ist mir irgendwie so über den Weg gelaufen.
Krass.
Ja, also Milliardär generell.
Und das
also
mit der Formel 1.
Also Forbes hat das, glaube ich, berichtet, ja. In einer Liga mit Tiger Woods, mit LeBron James. Ich weiß nicht, wer da noch alles zu zählt, aber schon nicht schlecht. Also wie du gesagt hast, Kevin, also eigentlich ist Toto Wolff ja echt einer der großen Profiteure von dem Formel 1-Boom, kann man, glaube ich, sagen.
Absolut.
Ich habe jetzt übrigens parallel mal ganz kurz geschaut, wie das im Fußball eigentlich so aussieht bei den Trainern. Kann man ja vielleicht so ein bisschen vergleichen von der Rolle her. Also in der Bundesliga war Julian Nagelsmann der Spitzenreiter mit 8 Millionen in der aktuellen Saison. Bis vor kurzem natürlich jetzt. Ja gut, durch die Ablöse vielleicht jetzt noch besser, wie auch immer. Also da ist Christian Horner ja sogar besser dabei. Fand ich eigentlich ganz interessant, wenn man jetzt nur das reine Gehalt betrachtet. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, also viele kommen dann auch nicht mehr. Also ich kann auch sagen, Laurent Rossi, der CEO von Alpine, bekommt 2 Millionen und dann, ja, so von so ein paar Teamchefs wissen wir die ungefähren Zahlen. Ottmar Schaffner, Mike Krack und Franz Tost, die verdienen alle so rund 1 Million pro Jahr.
Ach ja, kann man mal machen, so für 1 Million, bisschen Formel-1-Teamchef, also will ich auch nicht nein zu sagen. Wie ist es denn bei den Fahrern? Ist Lewis Hamilton auch Milliardär, Sophie? Hat Forbes da auch irgendwas zugesagt? Oder ist Toto Wolff in einer höheren Liga als Lewis Hamilton, was das Finanzielle angeht? Kann ja nicht.
Eigentlich kann ich es mir auch nicht vorstellen, aber in dem Artikel, den ich gelesen habe, stand von ihm in der Tat nichts drin.
Ich würde jetzt, ohne das genau zu wissen, tatsächlich vermuten, dass Toto Wolff auf jeden Fall mehr Vermögen hat.
Naja gut, er hat noch viele Investments laufen wahrscheinlich, ne? Also ja. das reine Nettovermögen wahrscheinlich von Lewis Hamilton aufgrund der etwas wenigeren Beteiligung, obwohl es ja bei ihm auch zugenommen hat. Er ist, glaube ich, an einem Denver Broncos ist er auch, glaube ich, beteiligt. Fußballteam hat er ja, glaube ich, auch Interesse dran.
Da gab es ja das mal mit Chelsea, oder?
Genau, ja. Da war er auch irgendwie im Gespräch, dass er da irgendwie mit einsteigt. Aber daraus wurde ja nichts. Jetzt hätten wir bei Chelsea besser ihn genommen als den sie jetzt haben. Das ist vielleicht ein bisschen besser gelaufen. Aber Fahrergehälter ist ja auch so ein spezielles Thema, weil also da machen ja wirklich alle irgendwie ein Geheimnis drum. Das verstehe ich ja manchmal gar nicht. Ne? Also bei Profifußballern, da hören wir es ja dann doch, also was auch die Bestverdiensten so verdienen. Ich meine, okay, das ist halt so, aber bei Fahrern wird da schon häufig ein großes Geheimnis draus gemacht. Also wie ist die Datenlage bei Fahrergehältern da für dich gewesen in der Recherche?
Ja, ziemlich schlecht tatsächlich. Also die Fahrergehälter müssen nicht in den Bilanzen ausgegeben werden. Die werden dann einfach normal als Mitarbeitergehälter irgendwie mitverbucht. Zudem ist es ja so, dass viele Fahrer auch von Sponsoren bezahlt werden. Bei Hamilton hatten wir das ja, deswegen ist das auch immer sehr undurchsichtig, wie viel die Fahrer tatsächlich verdienen. Ich habe das trotzdem mal versucht, so ein bisschen herauszufinden. Und der Bestverdiener der Formel 1 aktuell ist der Weltmeister Max Verstappen. Der kassiert nämlich pro Jahr so 50 Millionen. Da gibt es noch Boni, falls er die WM gewinnt, Siege und so weiter. Da kann das noch bis auf 60 Millionen steigen. Platz 2 wäre da Lewis Hamilton, 40 Millionen. Dann haben wir auf Platz 3 Charles Leclerc so 30 bis 35 Millionen. Und dann kommt erst so der ganze Rest. Da haben wir noch so Norris Alonso, die beide so 20 Millionen verdienen. Sainz, Perez, Stroll und Bottas so um die 10 Millionen. Ja, und der Rest, der liegt dann teilweise deutlich unter 10 Millionen. Russell kriegt noch 8 Millionen. Und vielleicht noch auf der anderen Seite, Logan Sargeant, der ist der am schlechtesten bezahlt wird. Der kriegt 0,75 Millionen pro Jahr.
Der überlegt mal, es ist krasse, Sophie, ne? Also der Logan Sargeant bekommt 750.000 Euro im Jahr oder Dollar im Jahr und ein Teamchef bekommt 1 Million. Das heißt, er bekommt einfach schon mal 250.000 Dollar mehr als der am Ende diese Schleuder fahren muss. Also eigentlich die Frage, die ich dir stellen will, Sophie, ist, wenn man beim Thema Budget Cap nochmal anpackt, da müssten die Fahrergehälter doch eigentlich auch rein. Weil im Endeffekt mit dem Geld, was du da ausgibst, kannst du dir die besten Fahrer leisten. Also wenn du die besten Fahrer hast, hast du einfach auch einen sportlichen Vorteil. Also wenn jetzt, ich sag mal ganz ehrlich, das macht der Christian noch häufig, wenn Verstappen in einem Williams sitzen würde. Er wird jetzt aus dem Williams kein Siegerauto machen wahrscheinlich, aber trotzdem den Williams weiter nach vorne fahren als ein Logan Sargeant oder Alex Albon. Also im Grunde muss man doch da auch ran, oder?
Ja, finde ich eigentlich generell ein spannendes Thema, auch dieses Thema Budget-Obergrenze für Fahrer oder Salary Cap generell, also die Begrenzung der Fahrergehälter an sich. Ich meine, das war ja auch eigentlich schon mal Thema, auch rund um die Zeit, wo auch das Budget Cap eingeführt wurde, 2020 oder so, als auch darum ging, man weiß ja nicht, wie es nach der Corona-Pandemie weitergeht und so. Und ich glaube, da war sogar die Rede davon, dass man das 2023 einführen wollte. Wir haben 2023, ist es offensichtlich nicht passiert, aber ja, an sich hast du völlig recht, wäre es eigentlich schon ja, für die Chancengleichheit sinnvoller, das auch unter das Budget Cap zu packen, weil natürlich hilft es irgendwie Mercedes, wenn du einem Lewis Hamilton mehr Geld bieten kannst, als ein Haas es vielleicht könnte, wobei in der Formel 1 spielt, glaube ich, also klar, Geld spielt schon eine große Rolle. Man hat es ja auch bei Fernando Alonso und Aston Martin gesehen, wo ja das Geld sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. Das ist jetzt natürlich glücklich gelaufen, dass es mit der Performance gerade auch super passt. Aber ich glaube, am Ende ist die Performance dann schon vielleicht nochmal ein bisschen der ausschlaggebendere Punkt als das Geld. Aber vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Ich stecke da jetzt nicht so drin in den Fahrern selbst. Aber ja, ich weiß nicht, wie man das regeln könnte, dass es wirklich irgendwie unter die Budget-Obergrenze mitkommt. Aber an sich rein für die Chancengleichheit wäre es wahrscheinlich schon ja nicht so verkehrt. Und generell auch einfach, weil ich finde, das artet halt schon ein bisschen aus teilweise dann mit den Gehältern. Ich meine, das haben sie sicher auch verdient, aber ja, es würde vielleicht auch dafür ein bisschen mehr Gerechtigkeit sorgen, sage ich mal.
Also ich finde das Thema, ehrlich gesagt, ziemlich schwierig, muss ich sagen. Wir hatten die Diskussion, glaube ich, auch im vergangenen Jahr, wo das so nochmal aufgeschwappt ist mit Salary Cap. Ich glaube, da war ja so von 20 oder 30 Millionen für beide Fahrer so die Rede.
Ja, und 30, glaube ich, ja.
Ja, Franz Tost, der ist ja ein starker Befürworter des Salary Caps. Ich weiß jetzt auch warum, weil tatsächlich AlphaTauri das Team ist, was am schlechtesten bezahlt. De Vries bekommt 2 Millionen zu Noda 3 Millionen, 1 Million, also insgesamt beide zusammen 3 Millionen. So wenig zahlt kein anderes Team. Es wurde da auch viel so diskutiert wegen ja, Karrierefinanzieren. Ich glaube, Lando Norris hatte das damals gesagt. Wenn halt im Kart, das ist alles so teuer mittlerweile, du brauchst da einfach Investoren und die wollen später natürlich ihr Geld wieder haben. Und wenn dann die Fahrer mal weniger verdienen, ja, schwierig. Kann auch eine Ausrede sein, es ist schwer abzuschätzen. Ich finde das, trotzdem fände ich es ein bisschen kritisch, wenn man die Fahrer beschneidet, weil jetzt, wo es so boomt, die Formel 1, warum sollen da die Fahrer nicht mit dran profitieren können? Generell muss man ja sagen, die Mitarbeiter sind ja die ärmsten Schweine jetzt, weil die fallen unter die Budgetobergrenze. Immer mehr Rennen, das heißt immer höhere Belastung, aber das Gehalt kann jetzt nicht mehr beliebig erhöht werden. Deswegen sind die großen Verlierer eigentlich ja der Budgetobergrenze und ja, deswegen sehe ich das bei den Fahrern ehrlich gesagt ein bisschen kritisch. Ich finde, man sollte das da offen lassen.
Ja, also an sich, so rein aus Fahrersicht, sehe ich das eigentlich ganz genauso. Und stimmt ja auch, ich glaube, Fernando Alonso hat das auch gesagt. Ne, wir machen immer mehr Show und es läuft immer besser, hast du ja auch gerade gesagt. Und warum sollte man dann dafür weniger bekommen? Ich glaube, es gab ja auch mal diesen Gedanken, ob man dann einfach diese 40 Millionen als Grenze festsetzt und dann den Überschuss quasi vom Budget Cap abzieht. Aber da denke ich mir auch, also welcher Fahrer sagt denn, okay, ich hätte jetzt gern dann 60 Millionen in dem Wissen, dass ich dann 20 Millionen weniger für eine Entwicklung habe und am Ende auch selber drunter leide. Also das ergibt für mich irgendwie auch eher so mittelmäßig Sinn. Also ja, aber aktuell scheint es auch jetzt kein richtig akutes Thema mehr zu sein.
Ja, es stimmt natürlich auch, ne, dass ein Lando Norris allerdings auch gut reden hat, wenn sein Papa ihm seine Junior-Finanzierung komplett durchgeballert hat. Also ich denke, es ist immer auch ein Faktor, wer da spricht und wer da was sagt. Natürlich ist der Junior-Formelsport, das hatten wir auch hier schon bei Starting Grid, einfach viel zu teuer und der Weg nach oben einfach viel zu steinig, was das angeht. Aber so wie Kevin das ja auch schon gesagt hat, es gibt Fahrer, die werden teilweise mehr durch Sponsoren finanziert als durch die Teams selber. Also ich glaube, Sebastian Vettel hat bei Aston Martin einen Bruchteil von Aston Martin ausgezahlt bekommen von seinem Gehalt. Der Großteil kam von BWT zu dem Zeitpunkt, weil er eben diesen BWT-Helm durch die Gegend gefahren hat. Also ich glaube, es ist wahr. Natürlich muss man es offen lassen und wir können vielleicht auch im Laufe der Sendung nochmal darüber sprechen, wie es mit den Rechten der Fahrer so aussieht, weil die sind relativ gering, muss man ehrlicherweise sagen. Also es stand jetzt nicht in unserem Skript, aber das kann man ja so ein bisschen mal aufarbeiten. Und eine Sache natürlich noch, ein Tipp für die AlphaTauri-Fahrer, einfach nach Deutschland ziehen und sich dann immer Red Bull-Dosen mit deutschen DPG-Pfandaufklebern geben lassen. Da kann man das Gehalt noch ein bisschen aufbessern. Also lasst euch einfach eine Jahresration Red Bull schicken, aber mit den Pfandaufklebern 25 Cent. Also wenn ihr die dann mal wieder zurückbringt, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Gehalt als das, was am Ende dabei rumkommt, bei AlphaTauri zu fahren.
Wenn ich vielleicht noch was zu Lando Norris sagen kann. Gerne. Und seine Aussage. Also ich finde, wenn man jetzt so klar sieht, Hamilton, Verstappen, was die alle verdienen, das ist natürlich Schwachsinn, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir hatten ja auch mal auf dem YouTube-Kanal von Formel 1 hier Ralf Schumacher im Interview, der das mal so vorgerechnet hat, was das alles kostet, wenn man von ganz oben nach ganz oben will. Da hat er gesagt, 15 Millionen, und wenn man dann halt so einen Gehalt wie Sargent bekommt, ja, also das ist ja ein Investment, was sich dann überhaupt nicht lohnt für den jeweiligen Investor. Also ich finde, da ist schon was dran auf jeden Fall.
Absolut, gar keine Frage. Also da, finde ich, muss man aber, finde ich, schon in den Junior-Serien anpacken. Das ist die Formel 1 absolut, vermutlich ja. Der falsche Ort. Oder man könnte ja, aber das ist natürlich jetzt ein sehr schon nahezu kommunistischer Gedanke von mir, sagen, dass die Top-Fahrer in einen Fonds einzahlen, der quasi für die jungen Fahrer genutzt werden kann. Also ich finde, da ist auch die FIA in der Pflicht, die Gerechtigkeit ein bisschen mehr herzustellen. Und wenn jetzt viele von euch schreiben, nee, das gibt's gar nicht, Gerechtigkeit im Motorsport gibt's eh im Leben nicht, aber ich finde, wenn man immer wieder sagt, wie toll man sich in der Jugendarbeit aufstellen will, muss der Verband auch ein bisschen was dafür tun. Und der tut's halt nicht damit, indem er quasi, wie Ralf Schumacher es richtig aufgerechnet hat, die jungen Fahrer weiter so ausnehmen lässt und sie selber aber auch viel Geld kassieren. Aber da können wir auch gleich drüber sprechen, denn wir machen gleich einen kurzen Cut, also jetzt hier an dieser Stelle, und kommen dann gleich zum Sport, also zur Serie. Auch natürlich ein bisschen im Zusammenhang mit der FIA, weil auch die verdienen am Erfolg der Formel 1 natürlich einiges mit. Bleibt also dran, hier geht's gleich weiter mit unserem kleinen Finanzspecial bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Das Finanzspecial hier, eigentlich hätte in China gefahren werden sollen. China war ja mal das große Ding in der Formel 1. Alle wollten sie nach China. Jetzt hat man das Gefühl, alle wollen nach Arabien. Das ist zumindest so ein kleiner Eindruck, den man gewinnen kann. Darüber sprechen wir unter anderem in diesem Take, denn jetzt geht es um den Wert des Sports, also den Wert der Serie Formel 1, und der hat sich extrem gesteigert in den letzten Jahren. Kevin Herrmann ist da, der Datenexperte von motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com. Kevin, wann hat das eigentlich angefangen, dass die Formel 1 profitabel wurde?
Du meinst jetzt die Formel 1 oder die Formel 1 Teams?
Vielleicht können wir erstmal die, ja, okay, was war zuerst? Wurden zuerst die Formel 1 Teams oder zuerst die Formel 1 profitabel? Das ist natürlich eine interessante Frage.
Also die Formel 1, kann ich mir vorstellen, war mit Sicherheit schon profitabel, wo Bernie Ecclestone an Bord war. Nur war es da halt ein sehr schlechtes Geschäft für die Teams. Das ist ja das Tolle jetzt, dass es für alle Beteiligten jetzt ja finanziell ein tolles Spiel geworden ist. Also ich habe gerade hier so die Daten von Liberty Media offen. Die haben ja die Formel 1 übernommen, 2016 von Bernie Ecclestone. Formel 1 gekauft für 4,4 Milliarden Dollar. 2016 hat die Formel 1 47 Millionen Dollar Gewinn gemacht und im vergangenen Jahr 2022 waren es 239 Millionen. Ich muss ja gerade mal ablesen. Das heißt, da kann man schon sehen, dass Liberty Media den Sport richtig umgekrempelt hat und ja das zumindest für die Formel 1 selbst noch profitabler gemacht hat.
So, und die Formel 1 Teams, also da haben wir ja jahrelang ein reihenweises entweder Teamsterben gehabt von kleinen Teams, die es nicht geschafft haben, so in den 90ern, für die es irgendwann zu teuer war. Dann hatten wir die Hersteller, die eine Zeit lang mal da waren und dann in Massen ausgestiegen sind, weil es nicht rentabel war. Und jetzt hat man das Gefühl, alle wollen rein. Ja, es gibt aber immer weniger Plätze. Also eigentlich möchten die jetzigen 10 Teams gar nichts abgeben von dem Kuchen. Und da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen, wieso, weshalb, warum es kein 11., kein 12. Team in der Formel 1 gibt aktuell. Aber wann hat es für die Formel-1-Teams begonnen, so profitabel zu sein, wie es jetzt ist?
Wenn man ehrlich ist, erst seit Einführung der Budgetobergrenze. Aber natürlich spielt da natürlich auch eine Rolle, dass Liberty Media den Sport immer populärer gemacht hat. Das heißt, die Einnahmen von Liberty Media sind gestiegen. Das bedeutet auch, dass Liberty Media mehr an die Teams jetzt ausschütten kann, was den Teams natürlich hilft, mehr Einnahmen zu generieren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Saison 2016. Dort hatten wir ja dieses Duell Sauber gegen Männer in der Konstrukteurs-WM. Um einen Punkt hat da Sauber den 10. Platz geholt. Männer wurde 11. Ging danach in die Insolvenz, wurde für ja, 1 Cent verkauft in Großbritannien. Ein komplettes Team. Und jetzt ja, haben wir Teamwerte. Ich glaube, es gibt kein Team mehr in der Formel 1, was nicht 500 Millionen Dollar wert ist. Und wie sich das so ein bisschen entwickelt hat, würde ich vielleicht mal an Mercedes erklären wollen, weil das ist ziemlich interessant. Mercedes kam ja 2010 zurück in die Formel 1. Man hat ja Braun GP übernommen. Und am Anfang hat Mercedes ja noch nicht so viel Geld ausgegeben tatsächlich. Also wenn ich mir das hier angucke, 2010 waren es 156 Millionen Dollar, 2011 genauso viel, 2012 187 Millionen Dollar. Dann erst als Toto Wolff kam, der die Vision hatte und gesehen hat, dass Mercedes unterfinanziert ist, dass man da einfach mehr Geld reinstecken muss, sind die Ausgaben des Teams gestiegen. 2014 waren es dann zum Beispiel schon 300 Millionen Dollar, als das Team die erste WM gewonnen hat. Allerdings konnten die Einnahmen nicht mitziehen. Das heißt, das Team hat in der ersten WM-Saison tatsächlich einen Verlust geschrieben von 95 Millionen Dollar. Das wird natürlich beglichen, weil der Konzern im Hintergrund steht. Aber tatsächlich, wenn man sich die Daten hier anschaut, ist Mercedes erst seit 2017 profitabel. Da hat man zum ersten Mal einen Gewinn gemacht. 16 Millionen Dollar waren das gewesen. Und mit der Budgetobergrenze hat sich natürlich alles geändert. Die Ausgaben der Teams sinken, während auf der anderen Seite die Einnahmen steigen, gerade erwähnt, weil Liberty Media mehr ja, ausschütten kann, auch das Interesse der Sponsoren ist immer größer. Da vielleicht einen Vergleich, 2020 hat Mercedes 424 Millionen Dollar ausgegeben, 2021 nach Einführung der Budgetobergrenze nur noch 390 Millionen Dollar, das heißt ja mehr als 30 Millionen Dollar weniger wegen der Budgetobergrenze. Man hat aber gleichzeitig fast 40 Millionen Dollar mehr eingenommen. Das hat dazu geführt, dass man den Gewinn von 2020 auf 2021 mehr als verfünffacht hat. Also von 16,9 Millionen Dollar auf 85 Millionen Dollar. Und dort kommen dann auch diese riesige Dividende her, hatten wir im ersten Take für Toto Wolff, die man dann natürlich ausschütten kann, wenn man ja so viel Gewinn macht. Und die Gewinne ja, werden in Zukunft ja eher weiter steigen, weil die Einnahmen wachsen und die Ausgaben ja eigentlich nicht wirklich größer werden.
Jetzt hast du ja dann die Budgetobergrenze auch schon angesprochen, also oder Kevin hat es auch schon angedeutet, also die Teams sind ja inzwischen keine Geldverbrennermaschinen mehr, sondern, oder für die Formel 1 ist es keine Geldverbrennermaschine mehr, sondern das ist jetzt Goldgrube geworden, ja, und also eigentlich hat Kevin das eben schon gesagt, es wollen irgendwie immer mehr rein jetzt, wir haben Andretti, die Interesse gezeigt haben, wir haben Craig Pollock, der ein Team gründen möchte oder schon Pläne hat, wir haben Hightech, die Interesse haben, aber trotzdem sagt die Formel 1 eben auch zu Andretti, die ja schon relativ weit in ihren Planungen zu sein scheinen, nee, ist nicht, eigentlich wollen wir das gar nicht so sehr, wieso, beziehungsweise wie viel hat das Finanzielle dann auch damit zu tun?
Ja, die Sache ist, wer bezahlt das? Weil entweder wird der Topf, der ja was Liberty Media an die Teams ausschüttet, dann nicht mehr durch 10, sondern durch 11 geteilt. Das würde natürlich ja alle anderen bestehenden Teams beeinträchtigen. Oder Liberty Media bezahlt den ganzen Spaß. Das heißt, die bestehenden Teams, die kriegen noch so viel wie vorher und müssen dann halt, Liberty Media muss dann für Andretti dann quasi nochmal 100 Millionen extra blechen. Das wird definitiv nicht passieren, weil ich hatte es gerade vorgelesen, Liberty Media macht 240 Millionen Gewinn. So werden es dann in der Rechnung nur noch 140 Millionen, das können die nicht machen. Liberty Media ist eine Aktiengesellschaft, da ist man vor allem den Interessen ja, der Aktionäre verpflichtet und die wollen natürlich ja, Gewinnwachstum sehen und auch Profit, was auch logisch ist. Ich habe da mal so eine Rechnung aufgemacht. 2022 hat Liberty Media 1,2 Milliarden an die Teams ausgeschüttet. Jetzt gibt es dieses Concord Agreement, das heißt, jedes Team bekommt natürlich nicht gleich viel, sondern je nachdem, wie man sich natürlich in seiner Konstrukteurswertung geschlagen hat, da haben wir dann immer gerade am Ende der Saison diese ja, spannenden Themen um die hinteren Plätze, wer jetzt Fünfter oder Sechster wird zum Beispiel, weil es dann sehr viele Millionen geht. Da gibt es dann aber auch noch andere Boni, wie zum Beispiel für Ferrari, weil man halt so ein traditionsreiches Team ist und so viele Weltmeisterschaften gewonnen hat. Aber würde man mal annehmen, man würde exakt durch 10 teilen, alle kriegen gleich viel, dann würde jedes Team 120 Millionen Dollar bekommen. Wenn jetzt ein Andretti reinkommt und man nicht mehr durch 10, sondern durch 11 teilt, würde jedes Team nur noch 109 Millionen Dollar bekommen. Das heißt 11 Millionen Dollar weniger. Und wem schadet das? Ja, vor allem den kleinen Teams, wie zum Beispiel jetzt Haas. Deswegen, Günther Steiner ist ja ein sehr großer Gegner von einem 11. Team, was er auch immer wieder öffentlich ja, kundtut, weil 10 Millionen Dollar ist für Haas natürlich eine Menge. Dafür gibt es dann diesen sogenannten Verbesserungsfonds, der liegt bei 200 Millionen Dollar. Das heißt, wenn jetzt ein 11. Team einsteigen will, muss man erstmal 200 Millionen Dollar auf den Tisch legen, was dann unter den 10 Teams, den 10 bestehenden Teams aufgeteilt wird, weil halt einfach die Gewinne verwässert werden. Und wenn man sich das mal durchrechnet, da würde jedes Team 20 Millionen Dollar halten und das reicht nicht mal 2 Jahre. So. Und da ist man ja aktuell gerade am Diskutieren, ob man diesen Betrag vielleicht auf 600 Millionen Dollar erhöht. Dann wird es 5 bis 6 Jahre reichen, dass die Gewinne erst dann danach verwässert werden. Und es wird auch immer viel über diesen Mehrwert gesprochen, der geliefert werden muss, damit das Ganze aufgeht. Das habe ich auch mal durchgerechnet. Die Frage, die man sich da stellen muss, ja, wie viel müsste Liberty Media ausschütten, dass alle 11 Teams weiterhin 120 Millionen Dollar erhalten würden? Und die Antwort ist, aktuell schütten sie ja 1,2 Milliarden aus, sie müssten 1,35 Milliarden ausschütten, das heißt 150 Millionen Dollar mehr. Bei Liberty Media ist es so, dass sie, ja, man kann so Pi mal Daumen sagen, die Hälfte ihres Umsatzes an die Formel-1-Teams ausschütten. Das heißt, hochgerechnet müsste Liberty Media 300 Millionen Dollar mehr Umsatz machen. Das heißt, ein elftes Team müsste dafür sorgen, dass Liberty Media 300 Millionen Dollar mehr Umsatz macht, damit das Ganze aufgeht. Und 300 Millionen Dollar ist eine ganze Menge Geld. Und ich glaube, die meisten der bestehenden Teams liefern auch keinen Wert von 300 Millionen Dollar für Liberty Media. Da kann man sich ja mal die Frage stellen, was ist, wenn, ja, keine Ahnung, Alpha Tauri jetzt nicht mehr der Formel 1 wäre, würde da jetzt die Umsätze von Liberty Media 300 Millionen einbrechen? Also ich glaube nicht. Trotzdem ist das halt die Situation, wie wir sie haben. Und deswegen sind natürlich Übernahmen viel interessanter, weil man da leicht in die Formel 1 reinkommt, wie es zum Beispiel Audi mit Sauber macht. Dort spricht man ja so, bezahlt Audi so 500 Millionen Dollar für 75% der Anteile. Und ja, da kommt man da so leicht in die Formel 1 rein. Und weil es halt ja anderweitig so schwer ist, so eine Neugründung so schwer ist, steigt der Wert der Teams natürlich noch mehr.
Das würde mich irgendwie auch mal die Meinung von euch interessieren, wenn du jetzt eben auch diese 600 Millionen Anti-Verwässerungsgebühr angesprochen hast. Anti-Delusion-Fee, ich finde es auf Englisch irgendwie schöner. Also wir wissen ja noch nicht, ob es wirklich so kommt, aber wenn es ab 2026 mit dem neuen Concord Agreement dann wirklich so eintritt, dass man das erhöht. Also ich würde eigentlich denken, also man möchte ja immer neue Hersteller anlocken, hat mit Audi ja jetzt auch gut funktioniert aktuell. Aber ich frage mich auch, ob, egal wer eigentlich, aber ich stelle es mir bei den Herstellern nochmal schwerer vor, wie man das überhaupt noch intern rechtfertigen kann, da so viel Geld dann reinzubuttern. Deshalb frage ich mich, ob das überhaupt so sinnvoll ist, am Ende diese Erhöhung wirklich durchzuziehen, auch wenn es natürlich aus Teamsicht schon Sinn ergibt, aber ob es jetzt insgesamt dann irgendwie das Ziel nicht ein bisschen verfehlt.
Kevin.
Ja, ich glaube, was das Ganze so ein bisschen deutlich macht, die Formel 1 will auf jeden Fall nur noch sehr, sehr seriöse Leute in der Formel 1 haben. Ich glaube, wenn jetzt ein Toyota um die Ecke kommt und ein Formel 1-Team neu machen will, ein elftes Team, dann würde man dagegen nichts sagen. Das würde man auf jeden Fall gewährleisten. Ja, ich weiß nicht. Es ist ein sehr komisches Konstrukt auf jeden Fall. Ich kann auch verstehen, warum man das eingeführt hat, weil jahrelang haben die Teams Verluste gescheffelt. Also das ist wirklich, was ich hier zum Beispiel bei Williams auch gesehen habe, hier in den Daten, das war nicht mehr feierlich, was die für Verluste gemacht haben und auch Racing Point. Und jetzt sind sie dabei, zum ersten Mal Geld zu verdienen. Und da kann ich das auch verstehen, dass die Teams da jetzt sagen, ach, jetzt, wo es läuft, wollen die anderen reinkommen und was vom Kuchen abhaben, während wir schon vorher da waren und wir den ganzen Mist mitgemacht haben aus finanzieller Sicht. Ich finde es schwierig. Also ich glaube, die Fans wollen auf jeden Fall mehr Teams in der Formel 1. Ich finde das auch gut. Ich glaube, es wird aber wahrscheinlich wirklich mehr dazu gehen, dass, wenn dann bestehende Teams nur noch übernommen werden, vielleicht von großen Herstellern.
Muss man da ein Stück weit sogar Verständnis für haben, aus finanzieller Sicht, dass es eben ja nicht jeder Hinz und Kunst in die Formel 1 schaffen kann und dass eben auch Andretti zu Hinz und Kunst zählt, wenn er keinen veritablen, Toto Wolff sagt ja immer, Marketing-Mehrwert bringt. Also klar, bei uns Hardcore-Fans, die sowohl Starting Grid hören, als auch bei Formel1.de auf YouTube Videos gucken oder Artikel lesen, bei denen hätte Andretti natürlich einen krassen Marketing-Mehrwert. Aber wie Christian Nimmervoll ja auch immer wieder sagt, im Mainstream interessiert Andretti halt keine Sau. Also ganz platt gesagt. Dass, wenn jetzt Andretti aber tatsächlich mit einem echten Werksengagement kommen würde, und selbst diese Cadillac-Geschichte ist ja eigentlich auch nur, naja, ein bisschen Show, um zu signalisieren, ja, wir haben da was im Hintergrund, aber eigentlich sind Renault-Motoren drin. Also es ist ja halt nicht GM, die plötzlich in die Formel 1 kommen mit Cadillac-Motoren, sondern es ist auch alles nur verkapptes Sponsoring, so wie bei Ford und Red Bull. Dass man das durchaus verstehen kann, dass man da versucht, eine Qualitätssicherung zu gewährleisten, weil dann eben auch eine Finanzierung gewährleisteter ist, weil natürlich auch ein Engagement eines Werksteams, sag ich mal, durch viel, viel mehr Stationen muss und dementsprechend viel, viel ernsthafter genommen wird, als wenn ein Privatteam jetzt zurückkommen würde oder in die Formel 1 kommen würde?
Da muss man auf jeden Fall für Verständnis haben. Man am Ende, ja, regelt das einfach der Markt. Und das ist das, was ich gerade ausgerechnet habe. Wenn ein Team den Mehrwert halt nicht bringen kann, ja, dann wird es eben nichts. Es geht halt darum, wer das Ganze bezahlt, dass ein elftes Team reinkommt. Ich glaube, Christian Horner hat das ja auch mal gesagt. Er hat überhaupt kein Problem, dass Andretti in die Formel 1 kommt, solange er es nicht bezahlen muss. Wenn es Liberty Media bezahlen würde, hätte er ja überhaupt kein Problem damit. das ist halt das große Problem. Ja, wer bezahlt das 11. Team? Wird es einfach dann durch 11 geteilt? Da kriegen dann ja die bestehenden Teams weniger. Das ist schlecht für die. Bezahlt Liberty Media das? Das wollen die logischerweise auch nicht. Gerade schon erwähnt, sind eine Aktiengesellschaft. Das ist eine blöde Situation, die man aber ja finanziell, finde ich, absolut nachvollziehen kann.
Glaubst du eigentlich prinzipiell für die Formel 1, das ist halt eine Freak-Frage, aber Liberty Media war ja auch in der Verlosung, die WWE zu kaufen, dass es für die Formel 1 eigentlich gut war, dass Liberty nicht die WWE gekauft hat, weil eben dann auch ja kein Investmentvolumen irgendwie aus der Formel 1 rausgezogen werden müsste, wenn man halt sagt, okay, man hat jetzt zwei große multinational arbeitende Unternehmen irgendwie unter sich, oder glaubst du, das wäre jetzt für Liberty nicht das größte Problem gewesen, eben weil der grundsätzliche Kapitalstamm bei diesem Unternehmen, was ja tatsächlich wirklich sehr breit aufgestellt ist, so weit weiterhin breit aufgestellt wäre, dass das Investment Formel 1 nicht in Gefahr gelaufen wäre, aber natürlich anschließend daran die Frage, wie in Gefahr ist die Formel 1, so wie sie jetzt gerade steht, auch verkauft zu werden? Also da hatten wir mit Saudi-Arabien jetzt einen ganz akuten Fall auch.
Gut, also was WWE angeht, also mit WWE kenne ich mich nun gar nicht aus, deswegen kann ich auch gar nicht einschätzen, was für Größenvolumen das wären. Klar ist auf jeden Fall
Liberty Media. Für 9 Milliarden Dollar verkauft worden an Endeavor am Ende. Aber es ist kein wirklicher Verkauf. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Also Endeavor, das ist die Firma, die die UFC auch hat, die hat halt 9 Milliarden dafür ausgegeben, aber keinen 9 Milliarden in Cash. Die mergen einfach die beiden Unternehmen und damit ist dann ein großes Unternehmen. Also die einzigen, die wohl Cash angeboten hätten, wären eben Liberty gewesen und Saudi-Arabien. Also im Sinne kompletter Ausverkauf. Und dann hätten wir uns im Rahmen so um die, ja, sagen wir mal, mit Cash wären wir bei 6 bis 7 Milliarden vielleicht rausgekommen, was ja immer noch eine ganze Stange Geld ist für ein bisschen Showkampf.
Ich glaube einfach, Liberty Media, das ist ja nicht nur die Formel 1, das ist ja ein großes Medienunternehmen, da ist die Formel 1 einfach oder die Formula One Group eine Tochtergesellschaft von einigen anderen. Also ich denke jetzt schon, dass das ja gegangen wäre. Liberty Media übrigens gab es letztens eine Meldung von Forbes, dem ja, Wirtschaftsmagazin, das größte Sportimperium der Welt mit der Formel 1. Also die Formel 1 hat ja jetzt aktuell so eine Marktkapitalisierung von ja, 20 Milliarden Dollar. Was bedeutet eigentlich Marktkapitalisierung? Kann ich vielleicht auch mal kurz erklären. Das ist einfach, wenn man, ja, Liberty Media ist eine Aktiengesellschaft, wenn man die Anzahl aller Aktien nimmt, mal den Kurs. Und dann kommt man auf die Marktkapitalisierung. Und das ist quasi, wenn man alle Aktien kaufen würde, kommt man auf diesen Wert. Wobei das natürlich nicht funktioniert, weil wenn man die Aktien nach und nach kauft, steigt natürlich der Kurs immer weiter und dann ja, wird es schwierig. Ja, und was war deine zweite Frage? Die habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt vergessen.
Saudi-Arabien. Also in der Tat, weil Liberty am Ende des Tages ist Liberty ja auch Investor in das ganze System, ja. Formel 1, so wie es läuft. Und bei jedem Investor ist entweder irgendwann, also entweder ist es super gut und du machst es halt jahrelang weiter, oder aber du überlegst dir halt irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, verkaufe ich den ganzen Bums wieder. Und da gab es ja jetzt vor einigen Wochen das Gerücht, dass Saudi-Arabien ungefragt ein Angebot abgegeben hätte für einen Kauf der Formel 1.
Also ich glaube, 20 Milliarden ist auf jeden Fall viel zu wenig. Das ist meine persönliche Meinung, da müssen die schon deutlich mehr auf den Tisch legen. Also ich persönlich halte überhaupt das Interesse schon für realistisch, weil das wurde ja dann dementiert, sowohl von der Formel 1 als auch von Saudi-Arabien selbst. Aber wenn man mal so schaut, was Saudi-Arabien so alles macht, ich meine, gerade beim Golf mit der Liv-Golf-Serie, da ist ja Wahnsinn, was da gerade abgeht, muss man ja ehrlich sagen, auch im Fußball macht sich Saudi-Arabien immer breiter. Deswegen halte ich das schon irgendwie für realistisch überhaupt, dieses Interesse. Es kommt halt darauf an, will Liberty Media die Formel 1 verkaufen? Und das hängt natürlich davon ab, wie das Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren aussieht. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber sprechen wollen oder dann nachher, gerade auch was den Rennkalender angeht. Man kann ja dann irgendwann auch nicht mehr unendlich viele Strecken hinzufügen, was vielleicht auch das Wachstum etwas entschleunigen könnte und wäre vielleicht dann ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen. Vielleicht hat die Formel 1 und Liberty Media aber auch noch viele andere Ideen und sieht da noch großes Potenzial mit der Formel 1. Das kann ich ehrlich gesagt schwer einschätzen, ob man da verkaufsbereit wäre.
Hast du denn irgendwie ein persönliches Gefühl generell, was jetzt das finanzielle Wachstum der Formel 1 angeht? Also ich meine, klar, so Aktienwerte und so, ich weiß gar nicht, ob wir davon jetzt drüber gesprochen hatten, sind ja echt durch die Decke gegangen die letzten Jahre, Umsätze ja eh auch. Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen die Situation, dass die WM eben nicht so ultra spannend ist und ja auch die TV-Quoten ein bisschen sinken. Glaubst du, dass das irgendwie auch Einfluss hat oder hat die lukrative Ära, sage ich mal, trotzdem gerade erst begonnen in der Formel 1, so deines Gefühls nach?
Ich glaube, die hat erst begonnen, wenn ich ehrlich bin, weil die Formel 1 versucht sich jetzt schon mit anderen Geschäftsmodellen heranzutasten. Wir haben das beim Grand Prix von Miami letztes Jahr gehabt und auch dieses Jahr in Las Vegas. Also wie funktioniert das erstmal generell oder wie macht die Formel 1 ihre Einnahmen? Also die Haupteinnahmen sind einfach die der Promoter. Das heißt, wenn Hockenheim ein Rennen austragen will, muss Hockenheim Geld an die Formel 1 zahlen, damit das stattfindet. Das sind die Haupteinnahmen der Formel 1. Dort ist zum Beispiel Spitzenreiter Saudi-Arabien, wer hätte es gedacht, rund 90 Millionen wahrscheinlich. Deswegen ja, wird der Grand Prix auch nicht aus dem Kalender fallen, weil ich meine, aus finanzieller Sicht wäre es komplett dämlich, muss man ganz ehrlich sagen.
Im Gegenteil, sie bekommen ja sogar den Saisonstart. Also dass sie ja. Erklären das natürlich mit Ramadan. Genau, würde ich auch so erklären.
Ja. Aber die Formel 1 versucht sich jetzt schon selbst als Promoter. Das heißt, normalerweise partizipiert man nicht direkt an den Ticketeinnahmen. Die geht dann halt an den Ausrichter oder an die Strecke halt. Aber in Miami war man tatsächlich Co-Promoter mit dem Miami Dolphins, glaube ich, war das, dem Stadion da. Und da partizipiert man an den Ticketeinnahmen. In Las Vegas wird das genauso sein. Und ja, in Miami die Tickets waren letztes Jahr schon richtig teuer. Las Vegas, also als ich das letzte Mal geguckt hatte, war Haupttribüne irgendwie 2.500 pro Woche, also für das Wochenende. Ja, kann man sich dann denken, wo da vielleicht die Reise hingeht, weil Liberty Media das Geld dann ja höchstpersönlich selbst einsacken kann. Das ist vielleicht so ein bisschen die Zukunftsvision, dass man da vielleicht ja die Promoter überspringt, wo es natürlich möglich ist. Ich meine, bei so einem Rennen wie Saudi-Arabien wird die Formel 1 jetzt keine 90 Millionen einnehmen können mit Zuschauereinnahmen. Ich meine, da ist so wenig los, da lohnt sich das nicht. Da wird das bestehende Modell weitergeführt werden. Aber das ist vielleicht so ja eine Zukunftsvision.
Könnte ja auch für die Traditionsrennen eigentlich ganz interessant sein, oder? Weil das ist ja so ein bisschen so ein Zwiespalt. Klar, wir wollen irgendwie als Fans alle Spa und Monza etc. im Kalender behalten, aber da wissen wir ja auch, dass es teilweise Strecken sind, die ja finanziell natürlich mit Saudi-Arabien, Bahrain und Co. jetzt nicht wirklich mithalten können. Also wenn die Formel 1 da quasi selbst als Promoter agiert, würde man ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil du hast die Rennen weiter im Kalender und dann sind die Traditionsfans happy. Und ja, trotzdem kannst du irgendwie noch Geld einnehmen, ohne irgendwie auf die jetzigen Veranstalter angewiesen zu sein, die halt eben nicht so viel Geld liefern können. Gut, muss man hoffen, dass das dann nicht auch in immensen Ticketpreisen ausartet. Das wäre natürlich auch wieder blöd, aber so theoretisch kann ich mir das schon vorstellen, dass das in Zukunft ja theoretisch eine Möglichkeit ist oder zumindest, dass man da irgendwie sich dran beteiligt oder sowas.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie einfach das für die Formel 1 auf so bestehenden Strecken ist. Miami, Las Vegas sind ja zwei komplett neue Strecken und neue Rennen, wo man das von vornherein planen konnte, dieses Geschäftsmodell. Dass das natürlich dann die Frage, ob das jetzt in Spa oder so anders wäre. So oder so, glaube ich, Sophie, auch wenn du es nicht willst, ich glaube, die Ticketpreise werden zwangsläufig steigen, egal ob Liberty Media Promoter ist oder nicht, weil wenn die Strecke Promoter ist, dann müssen die Ticketpreise erhöhen, damit die mehr Gebühren an die Formel 1 zahlen können, damit sie im Kalender bleiben. Und wenn Liberty Promoter ist, dann werden die Ticketpreise auch höher, weil Liberty Media mehr Geld verdienen will. Also das ist so oder so unausweichlich.
Ich muss dazu sagen,
denke ich leider auch, ja.
Ja, man muss dazu sagen, man muss, glaube ich, die amerikanischen Rennen isoliert betrachten von allen anderen. Weil in Amerika ist man es gewohnt, für diese Großevents sehr viel Geld hinzublättern. Ob das der Super Bowl ist, ob das die World Series sind im Baseball, ob das WrestleMania ist, um das auch nochmal einzustreuen. Da werden halt zuerst die teuren Tickets alle verkauft und die werden auch verkauft. Das ist halt einfach so, weil die Leute auf diese Exklusivität in Amerika total abfahren. Und dann werden peu à peu günstige Karten zur Verfügung gestellt. Und auch teilweise noch zum Schluss, um quasi aufzubessern. Weil am Ende ist für Amerikaner ist das sogenannte Gate, also die Einnahmen, die du mit Tickets, mit Merchandise abzüglich von Leuten machst, die halt dort arbeiten und sowas, was du halt am Ende sagen kannst. Du hast wegen meiner 20 Millionen Dollar mit einem Event eingenommen. Das ist ein Riesenwert und das willst du natürlich erreichen. Und was halt nicht gehen wird, und da sprechen wir gleich im nächsten Tag drüber, ich glaube, dass das nicht umsetzbar ist auf europäische Rennen zum Beispiel, weil ich glaube in Europa, und da haben wir auch Fanfeedback zu bekommen, das werden wir gleich auch einfließen lassen, irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht ist und ich glaube in Amerika so diese lukrative Ära, das fand ich super gut, ich glaube, das muss ich als Sendungstitel nehmen, die lukrative Ära der Formel 1, es stimmt, also ich glaube gerade in Amerika findet sie gerade erst statt. Saudi-Arabien nutzt es als Sportswashing, nutzt es, um halt ein westliches Element in ihrem Portfolio zu haben. Ob das jetzt Golf, Tennis, Fußball und eben Formel 1 ist, da sieht man ja auch, was Formel 1 für einen Stellenwert bekommen hat, dass Formel 1 eben auch dazu genutzt wird, um das zu machen. Und dann muss man sagen, Kevin, hat Liberty Media natürlich Glück gehabt, dass gerade der neue TV-Vertrag, ich weiß nicht, ob da Zahlen bekannt sind, wie viel ESPN und Disney zahlen für die Formel 1, aber es ist mehr als im eigentlich noch laufenden Vertrag, dass sie eben so einen lukrativen TV-Vertrag in den USA auch noch geschlossen haben. Weil im Endeffekt ist ja das auch etwas, was Geld reinbringt, ja, diese TV-Rechte-Verträge. Und das ist ja ein Riesenbatzen aktuell. Also der Sportrechte-Markt ist ja so heiß, was Einnahmen angeht. Ich glaube, unsere Kollegen David Bücker und Luca Storms machen doch jetzt auch so einen Sportrechte-Podcast. Screentime Sports, glaube ich. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Da sprechen sie halt sehr viel auch über den deutschsprachigen Raum. Aber wenn man sieht, es gibt Exklusivverträge mit der Sky-Gruppe, es gibt ESPN Disney, es gibt Verträge sicherlich auch mit ich weiß, wer macht es in Arabien, keine Ahnung, beIN Sports oder so, die da übertragen im arabischen Raum wegen meiner. Also das summiert sich ja alles, Kevin. Ne? Und das sind ja dann auch, die Quoten sind im Endeffekt scheißegal, um es mal so zu sagen. Solange der Dollar rollt, ist für Liberty alles Sahne.
Genau, da kann ich vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie verdient Liberty denn eigentlich das ganze Geld? Also gerade schon erwähnt, ja, dass die Promoter-Einnahmen sind natürlich nur ein Teil. Also Liberty Media teilt das selbst auf in Primäreinnahmen und ja, Other Revenue heißt das hier. Die Primäreinnahmen sind einfach ja die Promotergebühren für Formel 1, aber auch Formel 2 und Formel 3, das nimmt Liberty Media auch ein. Medienrechte, gerade erwähnt, Sky und Co. F1 TV zählt damit rein, Sponsoring und Werberechte. Und die Primäreinnahmen waren 2022 bei 2,1 Milliarden Dollar. Im Vergleich dazu im Corona-Jahr 2020 eine Milliarde. Also die Hälfte. Da kann man auch mal sehen, was das wirklich für ein Rieseneinschnitt war dieses Jahr. Wenn man halt wirklich nur noch auf Strecken fahren kann, die nichts bezahlen, jetzt wie jetzt, sag ich mal, oder halt wenig bezahlen, wie Nürburgring, Mugello und so weiter, man halt nicht auf den gewohnten Strecken fahren kann und halt weniger Rennen austrägt im Fernsehen. Ja, dann noch die anderen Einnahmen, da zählt zum Beispiel auch noch andere Support-Rennen dazu. Ich denke mal, da wird jetzt Porsche Supercup oder sowas gemeint sein. Aber auch Paddock Club, das ist ja auch ein sehr lukratives Geschäft für die Formel 1. Also wer sich da die Preise schon mal angeguckt hat für den Paddock Club, der ja, ist danach sein Geld los. Da waren die Einnahmen zum Beispiel 2022 bei 460 Millionen Dollar. Und auch da im Vergleich zum Corona-Jahr mal 2020 116 Millionen Dollar. Also jetzt fast viermal so hoch. Das zeigt, dass wirklich ja auch die Erholung von Covid wirklich abgeschlossen ist.
Tja, wir machen jetzt hier mal wieder einen kleinen Cut und dann bringen wir gleich mal die Fans mit rein, denn das ist natürlich ganz wichtig. Ne? Wir zahlen den Preis ja auch, also wir zahlen es für unsere Abos bei den TV-Anstalten, bei F1 TV, aber eben auch an der Strecke. Und da haben wir Feedback von euch bekommen, dass ihr teilweise nicht mehr bereit seid, dieses Geld zu bezahlen. Aber trotzdem ist der Rennkalender ein großes Thema. Also die Finanzlage der Fans in Verbindung mit dem Rennkalender und das, was sich Liberty wünscht und was möglich ist, gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de in unserem Finanzspecial mit Sophie Affelt, meiner Co-Moderatorin. Dann haben wir Kevin Herrmann zu Gast, der ist Datenexperte bei motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com und ich bin Kevin Scheuren. Und wir freuen uns sehr, dass ihr euch auf dieses kleine Special einlasst, denn ich glaube, dass, so geht es mir zumindest, ich hoffe euch da draußen auch bis jetzt schon einiges mitgenommen habt, was ihr vielleicht noch nicht wusstet und so ein bisschen auch Hintergrundinformationen gegeben habt über das, was finanziell in der Formel 1 so abgeht. Und wir wissen natürlich auch, dass bei euch finanziell einiges abgeht, wenn ihr darüber nachdenkt, zur Formel 1 zu fahren. Letztes Jahr, ich habe jetzt hier nochmal meine Sachen aus dem vergangenen Jahr rausgesucht. Das kann ich jetzt mal in die Kamera halten, obwohl nicht so wirklich, weil es ist natürlich grün. Es kann natürlich sein, dass wenn ich jetzt in die Kamera halte, dass man da gar nichts sieht. Aber das war unser Camping-Ticket. So, das hat 160 Euro gekostet. Daniel, ich hoffe, man kann das, obwohl wenn ich das so halte, müsste man es vielleicht. Na gut, 160 Euro jedenfalls Camping. Und dann haben wir 155 Euro fürs Bronze-Ticket. Das ist hier das Bar, das ist Qualität. Da kriegt man alles auf Papier. Das ist aber ein bisschen teurer geworden dieses Jahr in Spa-Francorchamps, Freunde. Also da kostet das Bronze-Ticket, glaube ich, mittlerweile 210 Euro für ein ganzes Wochenende auf dem Hang, was immer noch günstig ist. Ja, also es ist immer noch vollkommen im Rahmen für drei Tage plus Sprintrennen natürlich auch, aber da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber das Camping, das ist wirklich sehr teuer geworden. Und da haben wir eine Nachricht bekommen von unserem Hörer Thomas. Da habe ich eine Nachricht bekommen über Instagram, Kevin_Scheuren, wenn ihr mir folgen wollt und mir Nachrichten schicken wollt, die wir dann im Podcast einbinden, sehr, sehr gerne. Ihr könnt auch Sophie folgen, @SophieAffelt bei Instagram und bei Twitter. Ich bin auch bei Twitter und Kevin ist Kevin_H_F1 bei Twitter, könnt ihr auch reinfolgen. Hi Kevin, mir als Formel-1-Fan und vor allem aber auch ein- bis dreimal im Jahr live vor Ort-Besucher schockt die Idee, die Rennwochenenden zu verkürzen und den Freitag zu streichen. Formel-1-Tickets sind sehr teuer und ein Grand Prix-Wochenende mit Wohnmobil oder Zelt mit Anreise, Campingplatz und Verpflegung kostet schon einiges. Ich bin immer mit ca. 800 bis 1000 Euro dabei. Bis jetzt habe ich immer die hohen Preise damit rechtfertigt, dass ich 3 Tage von morgens bis abends auf der Rennstrecke Programm geboten bekommen habe. Wenn jetzt der Freitag gestrichen wird, bleiben meine Kosten gleich, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Ticketpreise signifikant sinken. Auch die Preise für die umliegenden Campingplätze dürften nicht günstiger werden. Das heißt für mich bei gleichen Preisen ein Drittel weniger Unterhaltung. Ich würde mir in Zukunft wirklich überlegen, ob ich dann noch live vor Ort sein möchte. Wie siehst du das Thema? Ich finde das Thema auch interessant für euren Podcast. Starting Grid, liebe Grüße, Thomas. Und das ist tatsächlich ein interessantes Thema, Thomas, denn Kevin, wir erleben ja immer mehr Sprintrennen in der Formel 1. Das heißt, der Freitag als Trainingstag wird zwar aufgewertet irgendwo, weil ja das Qualifikationstraining dazu kommt, aber gleichzeitig ist das doch auch eigentlich ein Anreiz für Liberty Media beziehungsweise für die Promoter, die Preise anzuheben. Das sieht man jetzt alleine in Spa, da kostet das Camping, glaube ich, mittlerweile für 5 Personen nicht mehr 160 Euro, sondern ich glaube 400 Euro oder sowas. Also da hat man richtig angezogen. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung am Ende des Tages, ne? Weil mehr Rennaction bedeutet ja auch, Kevin, mehr Geld, was du nehmen kannst, weil Rennen sind teurer als Trainingsfahrten.
Das mit Sicherheit, ja. Also da wird auch sicherlich der Aspekt mit reinspielen, den wir im letzten Take hatten, dass einfach Spa ohnehin gezwungen ist, ja, die Preise zu erhöhen, damit man sich über Wasser halten kann in der Formel 1. Aber ja, der Sprint hat zumindest wirklich den Freitag aufgewertet und ich glaube, dass Liberty Media auch damit zufrieden ist, wie das abläuft. Also es gibt ja viele Fans, die den Sprint auch nicht so cool finden, wo ich auch selbst dazugehöre, ehrlich gesagt. Aber man muss sagen, der Freitag mit dem Qualifying da schon, das hat jetzt echt schon was. Und ich glaube, wenn man sich da die Zuschauerschaft ansieht, gerade auch vor Ort an der Strecke, da ist dann Freitag schon relativ viel los, kann man da natürlich nochmal mehr einnehmen. Ja, TV-Zuschauer werden dann wahrscheinlich auch mehr dabei sein. Deswegen macht das für Liberty Media auf jeden Fall Sinn.
Für die Veranstalter vor Ort natürlich auch so viel, ne? Weil du kannst die Preise erhöhen. Das heißt, die Einnahmen werden größer, weil wir haben es an der Strecke in Spa auch selber erlebt. Das Essen ist teuer an der Strecke. Dann hast du jetzt zumindest in Spa hast noch die Möglichkeit, bevor du auf den Campingplatz fährst, zum Lidl unten einkaufen zu gehen. Also dich da einzudecken mit allen. Aber auch das kostet natürlich Geld oder du bringst das alles aus Deutschland mit. Ja, und dann die Tickets und wir reden jetzt hier über den Hang auf der Chemistrate mit einem Campingstuhl oder eben auch nicht, wenn der Hang zu steil ist, ja. Sitzt du dann da auf dem Stein, so wie ich letztes Jahr, oder halt auf einer Tribüne und da bist du natürlich noch viel mehr Geld los. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt noch viele weitere Strecken in der Formel 1. Also für Fans ist Formel 1, und das haben wir ja so ein bisschen auch in unserer Telegram-Gruppe letztens besprochen, also Familienausflug zur Formel 1 ist schon sportlich, wenn man so auf die Inflation und Co. guckt, ne?
Also es ist halt wirklich wie ein Urlaub, ja. Ich meine, im Grunde ist es ja auch ein Urlaub, vielleicht nicht Entspannung pur, aber gerade in der Nacht schwierig, wenn man auf dem Campingplatz schläft. Aber an sich, finanziell kann man das schon ganz gut vergleichen, denke ich, wenn es nicht sogar noch teurer ist am Ende. Ist wirklich einfach so. In Spa hast du es gesagt, das geht ja wirklich noch auch von den Ticketpreisen. Klar, Essen und so kostet schon viel. Gut, ich habe da jetzt nie was gekauft, weil du hast ja auch gut Stullen geschmiert und so für uns alle. Von daher war das ja teilweise zum Glück gar nicht nötig. Aber klar, also wenn du willst, kannst du da richtig Asche da lassen. Auch wir haben auch in unserer Telegram-Gruppe über die Duschen noch viel hin und her geschrieben. Auch die kosten ja Geld. Ja, es sind auch nur 2 Euro und war dafür auch völlig okay, aber klar, es läppert sich, sagt man ja immer so schön. Und ich habe es auch letztens auf Twitter gelesen, auch von Fans aus Großbritannien, die sich auch da wieder beschwert haben über die Silverstone-Preise, die ja auch in den letzten Jahren extrem gestiegen sind und dieses Jahr dann eben auch wieder. Aber Fakt ist halt einfach, das ist ja überall so, solange die Tickets halt trotzdem ausverkauft sind, wird sich daran einfach nichts ändern. Und von daher, ja, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Deshalb müssen wir uns da ehrlicherweise, glaube ich, einfach mit abfinden und uns freuen, wenn wir überhaupt noch irgendwie Rennen hier in der Nähe haben. Und klar, das ist dann halt auch so ein Ding mit dem Freitag. Für den TV-Zuschauer ist das super, für den Fan an der Strecke an sich auch. Aber klar, natürlich schließt du damit auch wieder ein paar, ich weiß jetzt nicht, wie viele das betrifft, aber theoretisch ein paar Leute aus, die ja vielleicht am Freitag kommen würden, weil das eben ein bisschen günstiger ist und sich das dann nicht mehr leisten können. Wobei das wahrscheinlich wirklich nur auf sehr wenige Leute zutrifft, die dann nur am Freitag kommen, um ein paar Autos zu sehen und da anreisen. Also ja, ist wahrscheinlich echt nur Mini-Anteil, aber trotzdem so prinzipiell. Ja, auch die Wochenendtickets werden dann ja wieder teurer wahrscheinlich. Von daher, ja, schwieriges Thema. Und ich glaube, also die Frage von Thomas am Anfang bezog sich auch darauf, dass das Wochenende verkürzt wird. Das sehe ich aktuell überhaupt nicht, vor allem wenn sich das mit dem Sprint weiter durchsetzt. Ich glaube, da braucht man sich zumindest, was die Action angeht, keine Sorgen machen, dass man da zu kurz kommt. Aber klar, preislich hat das dann eben auch seine Kosten. Ja.
Alter, ist das wild. Ich bin jetzt gerade mal auf die Seite vom Spa Grand Prix gegangen. Ne? Einfach nur, um die Preise mal zu verifizieren. Campingplatz Grün, da wo wir letztes Jahr gewesen sind, Sophie. Ne? Da zahlt man jetzt für denselben Raum, den wir hatten, mit 40 Quadratmetern und bis zu 5 Personen statt 160 Euro, 450 Euro fürs ganze Wochenende. Für 5 Personen. 450 Euro für 5 Personen, das ist wild. Also, und du kannst auch mit 8 Personen kommen, dann kriegst du 70 Quadratmeter, zahlst aber 700 Euro.
Ey. Ja, dann gehe ich doch lieber ins Hotel und schlafe da gemütlich.
Ganz ehrlich, das ist echt übel. Also, das ist ja, also, heftig. Also, boah. Eieiei. Das sind schon, das ist wirklich schon krass, ne? Ich meine, jetzt muss man natürlich Spa wirklich als Sonderfall erstmal ein bisschen beiseite schieben, weil Spa wahrscheinlich zum letzten Mal im Kalender ist und man ja auch die Tribünen irgendwie bezahlen möchte, die man da neu gebaut hat. Und dann sagt man halt, auch Formel-1-Fans sind bereit, Geld zu zahlen. Also nehmen wir die Formel-1-Fans auch aus. Also das ist die nächste Frage, Kevin. Inwiefern kann man diese Kuh melken? Also mit der Kuh muss man einfach sagen, uns Fans, ne? Weil Karten teuer, Merchandise teuer, also das ist dann schon wirklich was Heftiges, so ein Hobby Formel 1, was man aktiv leben möchte.
Ich würde vielleicht vorher nochmal was zur Frage von vorhin sagen, also dass die Wochenenden verkürzt werden sollen, also wie wir das verstanden haben bei Motorsport Total.com, das ist eigentlich so jetzt vom Tisch. Also es geht darum, Domenicali, geht es darum, die einzelnen Sessions spektakulärer zu machen. Also ja, denkt da an Punkte im freien Training und so weiter, wobei sich da natürlich die Frage stellt, wenn eine WM im freien Training entschieden wird, wie toll ist das dann noch? Also da gibt es noch einige Dinge zu überdenken, denke ich mal. Ja, zu deiner Frage, ja, Sophie hat es gerade gesagt, solange das bezahlt wird, wird es weitergehen. Es ist einfach so. Solange die Nachfrage da ist, und die ist da, wir hatten, glaube ich, gerade auch in der zweiten Saisonhälfte im letzten Jahr eigentlich alles ausverkauft auf den Rängen, und die Tickets werden ja auch da schon nicht billig gewesen sein. Solange wird das einfach weitergehen. Und ja, ob dann irgendwann eine Grenze erreicht ist, ja, müssen wir abwarten.
Denn, Sophie, ist es ja auch tatsächlich so, wenn wir über den Rennkalender sprechen, wir sind jetzt bei 24 Rennen eigentlich, dann sind es jetzt nur 23, weil China raus ist, okay, aber die werden nächstes Jahr vermutlich ja zurückkommen. So, Spa fliegt raus, Kialami in Südafrika kommt rein, das heißt aber, dass es dann in Europa höchstwahrscheinlich in den Rotationsmodus geht, ja. Und das kann natürlich zur Folge haben, dass du bei manchen Rennen, die jetzt nur noch alle 2 Jahre stattfinden oder vielleicht alle 3 Jahre, natürlich dann diese Nachfrage nochmal mehr bekommst, ja. Also wenn jetzt Spa 26 wieder statt oder 25 wieder stattfindet, dann werden natürlich die Leute darben, wieder nach Spa zu kommen. Also ich höre sehr viel Spa, es tut mir leid, aber es ist einfach mein Lieblingsrennen, deswegen können wir dieses Beispiel dann einfach nennen. Aber Gleiches gilt natürlich auch für Monza, für Imola, für all die Strecken, die immer so ein bisschen am Wackeln sind. Ne? Also ob sie es jetzt bezahlen wollen können, möchten oder nicht, ob Liberty einen Wechsel möchte oder nicht. Und es ist ja eine Weltmeisterschaft. Deswegen muss man natürlich auch sagen, okay, die finanzielle Zahlkraft liegt vielleicht gar nicht mehr so in Zentraleuropa, sondern liegt halt eher in Saudi-Arabien, in Katar, in China, die halt bereit sind, viel Geld dafür auszugeben, in den USA dieses Exklusiverlebnis Formel 1 zu nutzen. Also die Frage, die ich dir stellen möchte, Sophie, ist die Formel 1 ein Luxusgut, was man sich halt gönnt, wenn man bereit ist, das Geld auszugeben? Oder es muss die Formel 1 allgemeingültiger sein, allgemein zugänglicher sein? Oder kann der Profisport das einfach gar nicht mehr sein?
Ja, eigentlich muss es gehen, würde ich jetzt einfach spontan mal sagen. Aber klar, die Entwicklung zeigt irgendwie was anderes, und gerade was halt Rennen im Nahen Osten, Mittleren Osten und so weiter angeht, das wird halt wahrscheinlich einfach die Zukunft sein. Gerade wir haben jetzt vorhin schon über den Verkauf von der Formel 1 gegebenenfalls an Saudi-Arabien gesprochen. Falls das irgendwann kommt, dann werden wir uns da noch mehr dran gewöhnen müssen, dass es eben, ja, Rennen vor eher leeren Rängen gibt. Ich glaube, Sebastian Vettel hatte da auch mal ein ganz schönes Zitat nach dem Motto: Was bringen schöne neue Sitzschalen, wenn keiner drauf sitzt? Ja, das ist natürlich an sich Richtig, aber ja, es ist, wie du sagst, es ist wirklich ein Luxusgut, auch wenn wir uns jetzt Miami und Las Vegas beispielsweise angucken. Gut, sind jetzt Sonderfälle, haben wir vorhin auch schon drüber geredet, unter anderem, warum das so teuer ist, weil die Formel 1 das Geld da eben auch abkassieren möchte. Trotzdem bin ich auch da gespannt, wie das in diesem Jahr weitergeht, weil zum Beispiel Miami, habe ich gelesen, ist die Nachfrage jetzt auch wohl nicht mehr so hoch wie im letzten Jahr. Ich glaube, die haben auch ordentlich schon die Werbetrommel gerührt. Ja, das ist auch jetzt kein Riesenwunder, weil die Preise sind halt immer noch sehr beachtlich. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht dann auch so ein Rennen war, wo einfach das erste Mal halt was super Besonderes war. Das war eine sehr exklusive Veranstaltung, ganz viele Leute dann da eben auch, die sich das leisten konnten, den Preis dafür bezahlt haben und dahin gegangen sind. Das sind aber jetzt vielleicht nicht unbedingt die Leute, die jetzt nachhaltig da jedes Jahr hingehen. Von daher frage ich mich, wie nachhaltig dieses ganze Event dann letztendlich auch sein wird. Die werden schon dafür sorgen, dass sie am Ende ihr Geld da irgendwie mitnehmen können. Aber ja, da bin ich sehr gespannt drauf, was die Zukunft angeht. Ja, und ich kann es eigentlich nur sagen, also wie gesagt, das ist ein Luxusgut, da hast du recht und es ist sehr schade, aber gerade was jetzt, auch wenn du die Rotation schon ansprichst, es ist natürlich traurig, dass die Rennen generell ja überhaupt wackeln, die wir hier als Traditionsrennen eben haben und ja, die ja auch an sich immer sehr, sehr gut besucht sind, aber ich finde ein Rotationsverfahren eigentlich dann als Lösung gar nicht so schlecht, wenn wir uns dann schon damit anfreunden müssen, dass ja auch mehr Rennen in anderen Ländern stattfinden, was ja auch völlig okay ist an sich, es ist ja auch ein globaler Sport, dann kann ruhig auch überall Rennen stattfinden, wenn es dann auch so ist, dass Südafrika auch mal wieder Rennen bekommt etc. Und natürlich, Madrid möchte jetzt irgendwie ein Rennen oder das soll von Barcelona dann übergehen. London hat Interesse an einem Rennen. Natürlich kann man das nicht alles irgendwie unterbringen und da finde ich Rotation dann eigentlich echt noch eine ganz gute Lösung, weil das dann vielleicht auch wieder ja, den Hunger der Fans, sage ich mal, auch ja, vielleicht wieder ein bisschen anreizt und natürlich Leute dann auch, die immer nach Spa fahren, auch 2 Jahre Zeit haben, um vielleicht ein bisschen Geld zurückzulegen, um sich dann ein Ticket ja, kaufen zu können. Das sollte natürlich an sich nicht so sein, aber ja, ich glaube, das ist so die Zukunft, mit der wir uns dann irgendwie anfreunden müssen.
Kevin, kannibalisiert sich Liberty Media mit Austin, Las Vegas und Miami in einem Jahr dich auch ein bisschen in den USA? Also du hast dann die Leute, die nach Austin gehen wahrscheinlich, weil es einfach dann, also ich würde fast sagen, die größten Racing-Fans gehen halt nach Austin. Also da, die Eventis gehen halt nach Las Vegas oder Miami. Und jetzt müssen sie sich halt entscheiden, dieses Jahr Miami oder Las Vegas, weil 3 Rennen werden auch Amis nicht machen wahrscheinlich. Also inwiefern siehst du die Zusammenstellung des Kalenders aus finanzieller Sicht von Liberty klug? Also man muss ja natürlich schauen, wie kann ich die gebündelte Finanzkraft der einzelnen Länder so nutzen, dass ich sozusagen die Synergie habe, dass am Ende auch das Maximum an Geld dabei rumkommt. Ich meine, na gut, andererseits, für Liberty kann es egal sein, weil die bekommen ja nun mal die, obwohl, nö, tatsächlich ja nicht. Weil wenn sie jetzt natürlich schauen, dass Vegas, wenn das ihr eigens organisierter Grand Prix ist, dann müssen die natürlich da schauen, dass da das Maximum kommt. Wenn das jetzt aber denselben Effekt hat wie in Miami, dass jetzt zwar 2023 alles brutal ausverkauft ist und man halt sehr viel Kohle macht, aber auf einmal für 2024 Nachfrage nicht mehr so groß ist, weil man die Preise nicht nochmal so halten kann. Also siehst du da aus finanznachhaltiger Sicht ein Problem im Rennkalender auch?
Ja, ist jetzt schwer für mich dann die Zukunft zu schauen. Also was jetzt die Orte angeht, glaube ich, ist es kein Problem, weil die USA ist so verdammt groß. Wenn man sich das mal von der Fläche anschaut, ist ja so groß wie Europa gefühlt. Also wie weit Miami und Austin zum Beispiel auseinander liegen, das sind ja dann schon eigentlich 2 komplett unterschiedliche ja, Zielgruppen dann schon einfach von der Regionalität. Ja, also was den Rennkalender allgemein betrifft, die Formel 1 wird immer dorthin gehen, wo sie das meiste Geld verdienen wird. Ob das jetzt aufgrund von einem Golfstaat ist, der das Geld einfach hat, wegen dem Öl, oder ob es aufgrund der Nachfrage der Fans ist, wie es jetzt vielleicht in der USA zum Beispiel ist, also wer das Rennen in Austin ja letztes Jahr gesehen hat, ich weiß nicht, was war das, 440.000 Zuschauer am Wochenende, da kann ja keiner sagen, dass das nicht populär ist in den USA dann Austin. Also ja, die Formel 1 wird einfach dorthin gehen, wo sie am meisten Geld verdienen kann und sie wird auch dafür sorgen, dass Las Vegas, ja, und Miami, dass das funktioniert. Gerade weil sie da Co-Promoter ist. In Las Vegas hat man ja auch noch ein Grundstück gekauft für 240 Millionen Dollar, wo man so Infrastruktur ja, reinbringen will. Und da ist man, glaube ich, schon sehr committed, das ja langfristig ja, durchzuhalten. Vielleicht was die Strecken noch angeht, warum ist jetzt zum Beispiel auch Hockenheim nicht mehr mit dabei? Hockenheim hat immer so, ja, Schätzung zufolge, vielleicht so 15 bis 20 Millionen bezahlt. Wenn du dann in Saudi-Arabien auf der anderen Seite hast, 90 Millionen, ja, die Formel 1 müsste dann, ja, kann man sich ja mal ausrechnen, wie oft die Formel 1 nach Hockenheim fahren müsste, damit sie einen Saudi-Arabien-Grand Prix rein hat. Und irgendwann ist nun mal die Grenze des Rennkalenders erreicht. Domenicali sagt ja, für ihn ist es 24. Mal schauen, ob es dann auch wirklich so ist oder ob es dann nicht doch vielleicht nochmal erhöht wird. Deswegen wird die Formel 1 da immer dorthin gehen, wo sie am meisten verdienen kann. Und Rotationsprinzip in Europa macht, finde ich, schon völlig Sinn bei den Traditionsstrecken, weil, Kevin, du hast das gesagt, die Nachfrage dann vielleicht größer ist, der Hunger wieder größer ist, dann wirklich nach Spa zum Beispiel zu gehen oder ja, vielleicht Le Castellet oder wo auch immer dann Rennen in Frankreich sein wird vielleicht. Deswegen glaube ich, dass Liberty Media das schon im Griff hat, den Kalender.
Ist das sogar vielleicht die einzige Chance, wieder ein Deutschland Grand Prix zu haben, dass man sich eben nicht committen muss für 5 bis 10 Jahre und sagen muss, ja, wir müssen jetzt hier jedes Jahr austragen, sondern wir können sagen, okay, wir gehen halt in Rotation mit, wegen meiner, Belgien und Frankreich. Heißt, wir sind in jedem dritten Jahr dran. Wir können dann im Grunde genommen jedes dritte Jahr hier planen dafür, dass die Formel 1 zu uns zurückkommt.
Ich glaube auch, das Interesse von Liberty Media in Deutschland ein Rennen auszutragen schon sehr vorhanden ist. Es ist halt wieder mal nur die Frage, wer das Ganze bezahlt. Also spätestens jetzt mit dem Einstieg von Audi 2026, denke ich, sollte es da ja nach vorne gehen in der Richtung. Ja, Rotationsprinzip, ja, macht da richtig Sinn. Hockenheim ist nun mal darauf angewiesen, die haben das ja immer gesagt, die schwarze Null muss stehen. Also die wollen keinen Verlust mehr machen, aber auch kein Gewinn, wäre denen auch egal. Da haben sie ja wenigstens das Marketing drumherum mit der Formel 1. Aber ja, man muss auch sagen, Hockenheim, die letzten Rennen, ja, wenn man das jetzt mit Austin zum Beispiel vergleicht, es ist auch einfach weniger Nachfrage in Deutschland. Das muss man ganz ehrlich auch so sagen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass bei der Konstellation jetzt vielleicht auch politisch jetzt auch nicht so toll, die Formel 1 dann jetzt noch in Deutschland zu haben, dass das dann einfach nichts wird aktuell.
Da hilft es uns halt auch mit den Fahrern irgendwie nicht, ne, muss man ja auch sagen. Also ich glaube, Stefano Domenicali hat es ja auch mal gesagt, so wenn, also er sieht halt auch nicht genug Interesse von den Veranstaltern, das ist eine Sache. Und wenn er halt entscheiden könnte oder die Macht darüber hätte, würde er halt in die Fahrer investieren. Und da hat er auch Max Verstappen da als Beispiel angeführt. Also die Niederlande, die kriegt ja auch, oder für den Grand Prix der Niederlande zahlt ja auch nicht der Staat, sondern das ist ja auch ein privater Investor. Und das wäre natürlich auch, der hätte sich auch nie im Leben finden lassen, um diesen Grand Prix wieder aufleben zu lassen, wenn Max Verstappen nicht diesen Erfolg hätte, den er gerade hätte. Und so einen Fahrer haben wir eben aktuell gerade auch nicht. Und da bin ich auch bei Audi gespannt, wenn du die jetzt auch schon angesprochen hast, die ja so ein bisschen die Hoffnungsträger sind aktuell, ob das dann eben reicht, ja, um vielleicht irgendwie jemanden anzulocken, der dann das Geld irgendwie da reinsteckt, weil ich weiß jetzt nicht, ob es auch für die Formel 1 in Frage kommt, da selbst als Promoter aufzutreten. Ich glaube, da hat der USA oder der US-amerikanische Markt schon ein bisschen Prio aktuell. Aber ja, spannendes Thema auf jeden Fall auch. Bei Deutschland bleibt es spannend.
Wer ist denn jetzt in Holland der Investor, der das macht? Jumbo immer noch? Ja, ich auch in die Jumbo genau involviert, aber die haben noch ganz andere Probleme aktuell. ja, es ist wirklich ein spannendes Thema. Vielleicht Abschlussfrage hier für dieses Take an euch beide auch. Was wäre euer Maximum, was ihr bezahlen würdet für ein Formel-1-Wochenende? Wo wäre eure Schmerzgrenze, wo ihr sagt, boah, ey, komm, also für 3 Tage Formel 1, mehr würde ich da auch nicht investieren, Kevin?
Mit allem drum und dran oder so nur Ticket? Oder?
Ja, mit allem drum und dran.
Also für mich das echt schwer zu sagen. Ich war bisher bei einem Formel-1-Rennen 2018 in Monza und das auch deswegen, ja, gemeinsam mit meinen Eltern, 18er Geburtstag, Abi geschafft, dass das da so ein bisschen als Geschenk war. Und ich weiß, dass es verdammt teuer war, deswegen bin ich mit meinen Eltern da auch sehr dankbar für. Boah, was ich bezahle, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich damit ehrlich gesagt auch überhaupt nicht beschäftigt, so mit, wie die Ticketpreise aktuell sind, wie viel so Hotel kostet, Anreise, Sprit und so weiter oder wie man dann kommt, Flug vielleicht.
Na gut, aber du kannst ja dein eigenes Budget ein.
Ja.
Also wo würdest du sagen, okay, drunter, also ganz ehrlich, drüber macht es für mich keinen Sinn.
Also ehrlich gesagt würde ich gar nicht gehen. Würde mein Geld in Aktien investieren.
Oder, du Fuchs.
Oder in andere Investments, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
Du Fuchs. Ja gut, Sophie.
Hast du mal zusammengerechnet, wie viel wir damals für Spa insgesamt bezahlt haben?
Ja, das habe ich irgendwann mal das auch in die Gruppe geschrieben oder so.
Ich würde mal tippen, dass es irgendwas mit, weiß ich nicht, 500 oder so? Vielleicht.
Also wenn wir jetzt überlegen, wir haben 155 fürs Bronze-Ticket bezahlt, 160 durch 3,
Ja, ja, okay, war doch noch nicht so viel damals, ja.
Nee, also wir sind, glaube ich, relativ günstig weggekommen. Dann noch den Mietwagen und sowas. Also das war, glaube ich, noch ganz okay. Also ich sag mal, bei mir wären es tatsächlich Maximum mit allem drum und dran, wenn ich sage, okay, ich mache das wirklich komplett als Fan, wären es, glaube ich, 500 Euro. Also und über 500 Euro darf es nicht gehen, weil dann macht es für mich keinen Sinn. Also dafür siehst du auch an der Strecke einfach zu wenig. Da hast du zwar das Erlebnis, du bist aber komplett, also je nachdem, wie der Streckenfunk so läuft, bist du halt komplett aufgespissen. Also ich habe es ja selbst in Spa erlebt teilweise. Du ja noch viel mehr im Regenjahr, als wir dann trotz allem noch mit den ganzen Strafen, die so waren in dem Rennwochenende. Ja, 500 Euro wäre bei mir, glaube ich, der Punkt, wo ich sage, dann würde ich nicht mehr hingehen.
Also ich habe 2021, glaube ich, ähnlich viel ausgegeben in Spa wie letztes Jahr mit allem drum und dran. Letztes Jahr hat es mir weniger wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen, als in dem Jahr, wo ich da hätte schwimmen gehen können. Aber deshalb hatte ich gefragt und dachte, wir wären ungefähr 500 Euro gekommen, weil ich glaube, das wäre auch so ein Wert, an dem ich mir, an dem ich sagen würde, okay, danach sehe ich es dann irgendwie auch einfach nicht mehr ein. Vielleicht kann man es auch so formulieren, ja.
Ja, könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, entweder auf unsere Social-Media-Kanäle von Starting Grid oder auch unter das YouTube-Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, denn Starting Grid gibt es da ja jetzt auch zu sehen, uns zu sehen und dementsprechend auch für euch die Möglichkeit zu kommentieren. Was ich nicht machen würde, ist auf jeden Fall 2500 Euro für ein Ticket in Las Vegas investieren und ich fahre trotzdem hin.
Ich glaube, die sind eh schon ausverkauft, glaube ich.
Ja, das ist es.
Letztens war auf der Formel-1-Seite noch irgendwas im Sale für Las Vegas, so 200 Euro billiger, also wer noch Interesse hat, vielleicht ist das ja noch aktuell, dann schnell mal vorbeischauen.
Aber natürlich guckt ihr bei Tickets auf motorsporttickets.com. Das ist mal die beste Anlaufstelle für Motorsport-Tickets, die ihr euch wünschen könnt. Ne? Da gibt es auch Belgien-Tickets aktuell wieder. Sind sogar günstiger, habe ich gerade gesehen, als auf der offiziellen Seite der Formel 1. Also da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was sparen. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann schauen wir ganz, ganz kurz noch in die Zukunft. Also wie ist die Zukunft der Formel 1 finanziell? Gibt es da eine Blase, die irgendwann platzen könnte? Oder wie schätzen wir und vor allem unser Experte Kevin Herrmann das ein? Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt haben wir über sehr viel finanzielle Vergangenheit, Gegenwart und sowas gesprochen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Denn die Frage, die sich dann stellt, Kevin, ist ja, wie sieht es zukünftig in der Formel 1 aus? Und da haben wir ab 2026 ja das Budget Cap in den Motoren. Aber wie wäre es?
Das haben wir jetzt. Tatsächlich.
Ach so. Ach, weil, aber es ist ja. Echt?
Ja, 90 ja. Millionen.
Ja, 90 Millionen Dollar bis 2025 und ab 2026 130 Millionen Dollar und halt mehr für die, die neu einsteigen, wie Audi.
Ja, dann freut sich jetzt das Publikum, was denn Kevin schon hat, keine Ahnung. Das lassen wir natürlich alles drin, weil wir authentisch sind, ja. Also ich stehe zu meinem Fehler, wusste ich nicht. Aber deswegen sind wir ja hier, um auch noch was zu lernen. Also inwiefern wird dieses Budget Cap die ganze Entwicklung, finanzielle Entwicklung auch noch beeinflussen? Was ist so deine Prognose?
Ja, ich hatte es vorhin schon ein bisschen angerissen. Also die Einnahmen der Formel 1 sieht zumindest so aus, als ob die weiter steigen, weil das Faninteresse ja da ist. Man verdient mehr mit den Rennstrecken. Man muss vielleicht auch dazu sagen, die Verträge, die immer neu abgeschlossen werden, ich glaube in den letzten beiden Jahren oder so wurde ja Bahrain und Australien bis gefühlt 2500 verlängert oder so in der Art. Die neuen Verträge sind immer auch noch zu besseren Konditionen für die Formel 1. Also da kommt auch immer noch Wachstum her. Und für die Teams ist es einfach klar, die Ausgaben bleiben relativ konstant. Die Budgetobergrenze, es gibt, die ist bis Jahr aufgeteilt. Es gibt diesen Grundbetrag, der ist aktuell bei 135 Millionen Dollar. Der bleibt jetzt ja bis auf alle Ewigkeit gleich wahrscheinlich. Es gibt noch Zuschläge, zum Beispiel die Inflation, die wird aus den Vorjahren immer übernommen. Das war aus dem Vorjahr 4,6 Millionen. Dann die prognostizierte Inflation, die dieses Jahr ist, das sind nochmal 10 Millionen, die dazukommen. Dann gibt es für jedes Rennen, was ja, die Anzahl von 21 übersteigt, also 22, 23, jeweils 1,2 Millionen. In diesem Jahr haben wir 23 Rennen, das heißt, da kommen auch nochmal 2,4 Millionen dazu. Und für jeden Sprint gibt es auch nochmal 300.000 Dollar dazu, das sind insgesamt 1,8 Millionen. Wir haben eine Budgetobergrenze damit von 153,8 Millionen dieses Jahr. Und die wird ja in den kommenden Jahren relativ gleich bleiben, es sei denn natürlich, man macht dann bei jedem Wochenende einen Sprint, dann gibt es da wahrscheinlich wieder mehr Zuschläge, dann vielleicht wieder mehr Zuschläge, wenn man noch mehr Rennen in den Rennkalender aufnimmt und halt für die Inflation, die halt immer wieder mit dazukommt. Aber trotzdem, die Ausgaben bleiben relativ gleich, während die Einnahmen auf der anderen Seite steigen und das macht das Geschäft so lukrativ.
Sophie, wir hatten letzte Woche in unserem Q&A-Video, also Daniel Windolf und ich hier auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Das ist jetzt natürlich ein bisschen verwirrend, dass wir das sowohl für den Podcast als auch für diesen YouTube-Kanal machen. Deswegen habe ich gesagt, hier auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Haben auf jeden Fall eine Frage reinbekommen, ob das Budget-Cap denn überhaupt noch sinnvoll ist, weil es ja die Teams auch nicht wirklich näher zueinander bringt. Wie ist so dein Eindruck von deiner ja, Erkenntnis, die du jetzt genommen hast? Glaubst du, es hat mit dem Budget-Cap was zu tun, ob das Feld näher zusammenrückt, oder ich hatte es eher damit beschrieben, dass das Reglement relativ stabil bleibt und die Teams so näher aneinander rücken können und wir halt perspektivisch für 24 beziehungsweise vor allem 25 ein sehr enges Fahrerfeld vorne vielleicht auch sehen können?
Ich glaube in der Tat, dass das auch beides einfach zusammenhängt. Also klar, es gab jetzt auch so ein bisschen Kritik vereinzelt am Budget Cap an sich, weil wir jetzt ja eben diese Situation haben, dass Red Bull aktuell performancetechnisch davon rennt und natürlich Teams wie Mercedes oder Ferrari aktuell nicht mehr die Chance haben, wie früher einfach unendlich Geld reinzubuttern und unendlich viel zu testen, bis man dann irgendwie möglichst schnell die Lösung gefunden hat und da aufschließen kann. Das ist natürlich so der kleine Nachteil jetzt an dieser Budget-Obergrenze, die wir haben, aber insgesamt halte ich es trotzdem für den richtigen Weg, weil ich glaube, dass sich das auf lange Sicht schon auszahlen wird. Klar, das stabile Reglement, das trägt da auf jeden Fall auch was zu bei, aber ich glaube halt auch, dass die Top-Teams eben aktuell schon auch noch davon zehren, dass sie eben so viel Geld mehr ausgeben konnten in den vergangenen Jahren, kann man ja durchaus so sagen, Jahren und Jahrzehnten. Und ich finde es halt einfach auch aus Prinzip sinnvoll. Ich hatte das ganz am Anfang schon mal angedeutet. Ich finde es halt teilweise wirklich Wahnsinn, wie viel Geld in diesen Sport fließt und darin dann auch kursiert. Gut, klar, das wird durchs Budget Cap jetzt auch nur mit Blick auf die Investition ins Auto begrenzt. Ansonsten fließt da immer noch sehr, sehr viel Geld. Und das ist ja an sich, haben die sich das ja auch alle verdient, alles gut. Aber ich glaube schon, dass das durchaus ein sinnvoller Weg ist, weil man eben so auch die langfristige finanzielle Stabilität der Formel 1 und auch der einzelnen Teams gewährleisten kann. Und wir eben so auch neue Teams mehr anlocken können, weil die eben nun mal auch alle besser planen können, weil man genau weiß, was man jetzt investieren muss, um irgendwie auch konkurrenzfähig zu sein. Deshalb an sich glaube ich, dass sich das Budget Cap auf lange Zeit schon auszahlen wird. Die einzige negative Komponente, die ich da wirklich sehe, sind halt einfach nur die Mitarbeiter. Das hat Kevin Herrmann ja am Anfang schon erwähnt, weil die im Zweifel halt entweder entlassen worden sind oder jetzt eben wirklich weniger Geld bekommen als vorher gegebenenfalls, weil man die halt irgendwie auch noch unterbringen muss. Aber ansonsten glaube ich, dass sich das auf lange Sicht schon auszahlen wird und gemeinsam mit den stabilen Regeln dann auch wieder zu kleineren Abständen führen wird. Ich drücke zumindest die Daumen, dass das so sein wird.
Ja, das ist natürlich die eine Frage, Kevin, also was die grundsätzliche finanzielle Lage der Formel 1 angeht, aber das Thema Mitarbeiter ist ja schon tatsächlich ein wichtiges. Also inwiefern ist das Budget Cap, so wie es jetzt gerade gestaltet ist, auch eine Möglichkeit für die Mitarbeiter? Wir können das ja nur erahnen, aber man kann davon ausgehen, dass wenn ein Team wie McLaren, das in vielen Serien unterwegs ist, also Formel E, Formel 1, Extreme E, da natürlich die Mitarbeiter hin und her schieben kann vielleicht, also sprich, so ein bisschen auslagern kann, aber trotzdem arbeiten vielleicht ein Teil der Mitarbeiter doch irgendwie verkappt an der Formel 1, sondern man versucht die natürlich dann nicht zu entlassen, sondern rüber zu schieben zu einer anderen Serie. Also es ist ja schon ein sehr komplexes Thema, diese Budgetobergrenze. Gibt es trotzdem für dich Bereiche, die man modifizieren könnte, um es dann vor allem für die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen fairer zu machen? Und wie war das überhaupt 21, als klar war, diese Budgetobergrenze kommt? Also ist das wirklich so gewesen, dass viele Teams dann auch Mitarbeiter entlassen mussten?
Ja, wir hatten das ja vorhin schon so ein bisschen gesagt bei Mercedes. Was das Budget angeht, müssten die ja 40 Millionen ungefähr reduzieren. Und es wurden auch einige Mitarbeiter entlassen. Bei Mercedes waren das so um die 50. Die meisten musste Red Bull entlassen. Wahrscheinlich auch, weil man das meiste bezahlt hat an die Mitarbeiter. Die haben ganze 154 Mitarbeiter entlassen von 2020 auf 2021. Also 2021 wurde die Budgetobergrenze ja eingeführt. Das zeigt schon mal, was das wirklich für finanzielle Einschnitte waren, dass man da zu solchen Schritten gezwungen war. Und mit den Mitarbeitern ist das alles ziemlich undurchsichtig und das ist auch ziemlich komplex für die FIA, weil man hat sich auch beschwert, gerade bei dieser Strafe für Red Bull, Überziehung der Budgetobergrenze, ja, warum dauert denn das so lange? Es ist einfach so ein unfassbarer bürokratischer Aufwand einfach nur. Und wenn die FIA, ich glaube, die hatte da nur 3 Leute oder so, die das überprüfen, mittlerweile sind es, glaube ich, 10 oder die haben auf jeden Fall aufgestockt. Es ist unfassbar schwer, das zu stemmen. Und es ist sehr undurchsichtig, wie du sagst, Mitarbeiter hin und her schieben, dann auch Teilzeitmitarbeiter, die vielleicht nur so 2 Tage arbeiten oder vielleicht auch ja, Mitarbeiter, die man vielleicht zu Zulieferern installieren kann. Da gibt es wirklich ja kuriose Ideen und auch ein Riesenproblem noch, warum das Feld jetzt vielleicht dann nicht so eng ist, wie man es vielleicht erwarten könnte. Wir sind ja jetzt schon im dritten Jahr der Budgetobergrenze. Ist einfach die Infrastruktur. Man ist natürlich auch limitiert, jetzt die Infrastruktur auszubauen wegen der Budgetobergrenze. Da ist man aktuell am Diskutieren, war zumindest in der Formel-1-Kommission, wurde es angesprochen, das zu lockern, dass man ja den kleinen Teams halt einfach erlaubt, an der Infrastruktur nachzubessern. Also gerade, ich glaube, Williams Teamchef James Fowles hat das ja gesagt, dass das bei seinem Team wirklich ein Riesenproblem ist. Und da ist natürlich klar, dass du da mit den Top-Teams nicht mithalten kannst. Wir haben jetzt Aston Martin, McLaren, die beide einen neuen Windkanal bauen. Aber das geht natürlich dann auch von den Kosten mit ab, was nicht ideal ist. Trotzdem muss man sagen, Budgetobergrenze in Verbindung mit dem Handicap-Reglement bei der Aerodynamik hat das Feld auf jeden Fall enger zusammengeführt. Klar, die WM ist nicht spannend, Red Bull ist vorne, aber wie ihr ja vielleicht wisst, ich mache ja auch die Daten bei Pacetech und da, wenn wir uns mal das Qualifying anschauen, im vergangenen Jahr bei den letzten 5 Rennen war das Feld 2,4 Sekunden auseinander. Red Bull vorne, Williams ganz hinten. Dieses Jahr ist das Feld 1,6 Sekunden auseinander. Das heißt, ja, viel näher zusammengerückt. Red Bull immer noch vorne, Alpha Tauri jetzt letzter im Schnitt im Qualifying. Das zeigt schon, dass es in die richtige Richtung geht. Aber klar, da muss noch was passieren und es wird einfach dauern. Ich glaube, Günther Steiner hat sogar geredet, dass es 10 Jahre dauern könnte, bis wirklich das dann gleich ist, bis man auf gleichem Level dann mit den Top-Teams spielen kann. Und die Zeit muss man einfach geben. Und was ich auch mal noch erwähnen wollte, das ist vielleicht auch ganz interessant, wie sich die Budgets so entwickelt haben der Teams. Wir reden hier mit Jahrhunderten Millionen immer. 1985 hat McLaren 15 Millionen Dollar ausgegeben in einem Jahr, in dieser Saison. Da kann man mal sehen, was das für ein rasanter Anstieg ist.
Das war damals bestimmt auch viel Geld. Also viel, viel mehr als heute, ja. Inflationsbereinigt.
Ja, ich finde es auch krass noch, also wenn du jetzt auch Haas angesprochen hast, ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie quer denke, aber also ich glaube, du hattest ganz am Anfang, ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt falsch im Kopf habe, aber ja auch die Budgets gesagt von den Teams und da war Haas, glaube ich, oder bei den Ausgaben bei 150 Millionen, meine ich. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Und wenn jetzt das Budget Cap 153,8 Millionen oder was auch immer ist, dann gut, dann sind sie zwar quasi offiziell am Budget Cap, sagen sie ja auch, aber du musst davon ja trotzdem auch noch Kosten abziehen, wenn ich das jetzt überlege. Also du hast ja trotzdem Kosten, die da nicht mit reinfallen, wie Flüge, Hotels für die Mitarbeiter und so. Das sind ja trotzdem Kosten, die anfallen und die du bezahlen musst. Und dadurch hast du ja theoretisch trotzdem weniger Geld zur Verfügung, auch wenn du am Cap operierst, um das wirklich auch in die Autoentwicklung zu stecken, oder?
Absolut, also das ist absolut richtig. Ja, Günther Steiner hat halt nur gesagt, dass sie jetzt an der Budgetobergrenze operieren. Damit kann er auch gemeint haben, das ist die 135, dieser Grundbetrag. Das wissen wir nicht genau. Bei Haas hatten wir tatsächlich nur die Daten aus dem Standort in Großbritannien. Die haben ja 3 Standorte, einmal USA, dann Großbritannien, Italien. USA und Italien hatten wir nicht. Deswegen können wir uns dann nur die Daten aus England angucken. Da waren die Ausgaben 110 Millionen und ja dann einfach geschätzt auf 150, weil Günther Steiner das eben gesagt hat. Ja, aber wenn man das Ganze alles abzieht, dann ist Haas dann vielleicht bei diesen relevanten Ausgaben, die unter die Budgetobergrenze fallen, wenn man Fahrergehälter abzieht, Teamchefgehälter abzieht, Hotel, Flüge und so weiter, vielleicht bei 110 Millionen oder 120 Millionen, und da hat man immer noch 30 Millionen zum Beispiel Luft, die man eigentlich noch mehr ausgeben könnte, was dem Team auch helfen würde. Also so gesehen operiert man eigentlich auch noch nicht an der Budgetobergrenze. Und übrigens auch, da zählt ja auch mit rein, Haas muss ja die Motoren von Ferrari kaufen. Das zählt auch nicht in die Budgetobergrenze rein. Das heißt, das wäre ja da auch noch abgezogen und da wäre auch noch mehr Luft nach oben.
Dann bleibt ja eigentlich noch die letzte Frage, zukunftsorientiert gesehen. Befinden wir uns wirklich in einem gesunden Wachstum für die Formel 1, Kevin, oder in einer Blase, die sich aufbläht und irgendwann droht zu platzen? Was ist so Stand April 2023 dein Eindruck aus finanzieller Sicht?
Na gut, also wer sich so mit Börse so ein bisschen auskennt, der weiß, dass so Crashs vorhersagen, das ist ganz dünnes Eis ist, also so Crash-Propheten und so weiter. Schwer zu sagen, was man auf jeden Fall erwähnen kann.
Oder anders, gefragt, gibt es Falltüren, die eintreten können, dass das Ding jetzt auf einmal komplett platzt? Oder ist es zumindest so sicher aufgestellt, dass selbst eine Tragödie, sag ich mal, jetzt keinen großen Einfluss darauf hätte, deiner Meinung nach, weil wir befinden uns ja teilweise schon im Bereich der Spekulation mit der Formel 1, weil auch die Formel 1 ist ja an der Börse.
Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Wir hatten letztes Jahr an der Börse ein sehr schwieriges Jahr. Also für die, die vielleicht auch so ein bisschen mit investieren, die wissen das. Also gerade natürlich mit dem Krieg in der Ukraine, das hat natürlich an der Börse auch extrem gerüttelt dann an den Kursen. Aber Liberty Media, die Aktie ist trotzdem gestiegen. Also die Aktie der Formel 1. Liberty Media gibt es ja mehrere Aktien. Das zeigt eigentlich, dass es wirklich krisenfest war. Während alles andere gefallen ist, ist Liberty sogar gestiegen. Und also ich sehe ehrlich gesagt da aktuell kein Problem. Am Ende, wir hatten es vorhin auch schon erwähnt, es regelt immer die Nachfrage. Wenn die Fans irgendwann nicht mehr bereit sind, die Preise zu bezahlen oder die TV-Sender sagen, nee, das ist uns zu teuer, ja, dann nimmt Liberty Media auch weniger ein und dann wird das automatisch auch abflauen.
Mega spannend. Also ich hoffe, also mir hat es extrem viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen. Und ich glaube, wir haben trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt von all dem, was möglich wäre. Aber das ist ja natürlich etwas, was wir auch vertiefen können. Sowohl auf YouTube, auf dem Kanal von Formel1.de oder eben auch hier bei uns im Podcast Starting Grid. Abonniert auf jeden Fall beide dort, wo ihr sie abonnieren könnt. Also auf YouTube könnt ihr nur auf YouTube abonnieren. Aber Starting Grid könnt ihr natürlich auch bei allen Podcatchern eurer Wahl abonnieren. Und auch gerne Rezensionen hinterlassen. Entweder bei Spotify mit ein paar Sternen oder eben auch gerne in den Folgen selbst mit Feedback auf die Folge. Oder ihr schreibt uns bei Apple Podcasts eine Rezension, wie es zum Beispiel Till Edin gemacht hat. Meiner Meinung nach der beste Formel-1-Podcast in Deutschland. Super Mischung aus Expertise und Unterhaltung. Egal in welcher Besetzung, freue ich mich immer reinzuhören. Gruß an Kevin. Mega starke Entwicklung, wenn ich an die Anfänge bei Moonsault denke. Mills und Morrison Interview. Ja, das stimmt. Also wenn ihr mein allererstes Interview hören wollt, moonsault.de, da ist es noch. Das war eine ganz andere Zeit, 2008, ein ganz anderer Kevin. Und dementsprechend vielen Dank, Till Edin, für diese Rezension. Das freut uns sehr. Bleibt uns einfach treu und gewogen. Die Nummer 1 der Formel-1-Podcast in Deutschland, jede Woche neu auf meinsportpodcast.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war unser Finanzspecial zur Formel 1. Nächste Woche dann die Vorschau auf den großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Dann ist vorbei mit Theorie-Talk. Dann geht es wieder rund um die Formel 1, was so passiert ist in den letzten Wochen und was uns in Baku erwartet, ist ja auch ein Sprint drin und dementsprechend müssen wir dann darauf dann auch vorausschauen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Kevin Herrmann für die Expertise heute und für den Einblick in die doch sehr komplexe Welt der Finanzen rund um die Formel 1 und nochmal großes Kompliment. Ich finde, du machst es extrem gut, das sehr verständlich zu erklären und ich hatte jetzt bei keiner Antwort irgendwie das Gefühl, ich verstehe Bahnhof und ich denke, das ist schon sehr viel wert. Danke, Kevin.
Ja, danke, dass ich wieder mal mit dabei sein durfte und danke, dass ich jetzt mal das loswerden konnte, weil es war ja doch schon ganz schön Arbeit, das alles rauszusuchen. Also es war ja eigentlich der komplette Dezember, der da drauf ging, ehrlich gesagt. Bis zum nächsten Mal.
Und ich möchte mal eins sagen, Kevin Herrmann ist vielleicht kein Crash-Prophet, aber noch vor allen Testfahrten hat er vorhergesagt, dass Aston Martin der große Durchbruch gelingen kann. Und das ist zumindest Stand jetzt so gewesen, Kevin. Also vielleicht ein Prophet für den Erfolg, auch bei den Formel-1-Teams, zumindest aus finanzieller Sicht. Vielen Dank auch an dich, Sophie, fürs heute dabei sein.
Sehr gerne.
Und ja. Euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Passt ihr bitte aufeinander auf. Bleibt gesund und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.